Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Kinocast.
Willkommen hier zur vorweihnachtlichen Ausgabe vom Kinocast und wir haben heute einen besonderen Gast dabei, die Luise aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Luise.
Hallöchen.
Und der Rest der Crew ist auch vollzählig angetreten. Hallo Kate.
Hallo.
Hallo Chris.
Moin.
Ja, und ich bin's, der Erik. Hallo auch von mir.
Hallo Erik.
Hallo, hallo. wir spielen etwas gute Laune vor, wir haben eigentlich keine, weil wir gerade ein Fußballspiel geguckt haben, was nicht optimal lief, aber alles wird gut. Wir reden natürlich wieder über die Sneak der vergangenen Woche, auch wenn wir sie nicht gesehen haben. Wie wir das machen, werdet ihr nachher erfahren. dann waren wir alle noch in Rogue One, in dem neuen Star Wars Film. Darüber wird ausführlich zu reden sein. Jeder hat auch noch ein paar andere Filmchen mitgebracht, über die wir sprechen. Es gibt viel zu gewinnen heute. Wir haben nämlich ein paar Sachen gesponsert bekommen, sogar von einem ganz lieben Hörer. Da kommen wir dann in der Star Wars Rubrik dazu. Und es gibt auch noch Freikarten zu gewinnen. Nicht für Star Wars, sondern für einen anderen Film, der aber erst im Januar anläuft. Könnt ihr aber schon mal mitmachen. Das dazu. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Sneak-Film der vergangenen Woche. Das war Alight. Ich will nochmal Elliot sagen. Alight. Den wir ja nicht gesehen haben, weil wir lieber im Stadion eine Niederlage angeguckt haben. Noch eine. Und die Luisa hat ihn aber schon gesehen gehabt. Deswegen sind wir ganz froh, dass sie mit dabei ist. Erzähl doch mal, worum geht's denn da in Alight?
Genau, ich durfte Alight, deutscher Titel noch, Vertraute Fremde, bereits in der Pressevorführung vor ein paar Wochen gucken. Hab ihn auch in OV gesehen. Und ja, also Alight nimmt uns mit nach Marokko im Jahr 1942. Also wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg.
Casablanca,
und, oder? Ja, also es hat so einen Casablanca-Flair auf jeden Fall. Und der kanadische Geheimdienstoffizier Max, gespielt von Brad Pitt, soll zusammen mit der französischen Resistance-Kämpferin Marianne, gespielt von Marion Cotillon, keine Verwechslung, den deutschen Botschafter ermorden. Und die Attentäter tarnen sich halt als Ehepaar, infiltrieren die deutschen Reihen und besorgen sich so über einen Nazi-Offizier Horber, gespielt von August Diehl, sehr, sehr gut sogar, eine Einladung zu einer hochrangig besetzten Feier der Deutschen. Und ja, dort haben sie halt diesen Auftrag, der glückt, so viel kann man sagen, das passiert in den ersten Minuten des Films. Und natürlich kommen sie sich aber während dieser Zeit, kommen sie sich näher und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich ineinander und fliehen anschließend gemeinsam nach London. Dort bleiben sie so im Dunstkreis des britischen Geheimdienstes. Doch dann gerät die Marion unter Verdacht, eine Doppelagentin der Deutschen zu sein. Und dann so pau, 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 das ist der Plot. Aha. Genau.
Wer verliebt sich denn nicht in Brad Pitt, ne? Also es war ja klar.
Genau, also es musste ja so kommen. Also Maria Cotillon, Brad Pitt. Genau. Und während des Films stellt man sich dann halt immer wieder so die Frage, okay, wer hintergeht hier wen und stimmt das alles, was uns hier aufgetischt wird und was ist eigentlich echt? Ist es halt nur von ihrer Seite irgendwie so eine Fake-Liebe und sie nutzt es aus? Man ist sich halt so den ganzen Film über nicht wirklich sicher. Und ich empfand so die Chemie zwischen Brad Pitt und Maria Cotillon als sehr gut, denn damit steht und fällt halt auch so ein Film. Wenn halt so dieses Hauptpaar, und es dreht sich tatsächlich im Film nur um sie, wenn das nicht stimmt, dann hat der Film halt auch gar keine Wirkung. Und ja, er ist meiner Meinung nach sehr altmodisch inszeniert, was kein Kritikpunkt ist, sondern eben an die alte Schule erinnert. Also wie du halt auch schon meintest, so mit Casablanca. So in so eine Richtung geht das. Und dadurch bekommt man halt auch so ein viel besseres Flair halt auch so von der Zeit. Und das hatte man halt meiner Meinung nach auch lange im Kino nicht, dass man halt wirklich so einen Film so der alten Schule sieht. Und mit diesen beiden Hauptdarstellern fand ich halt auch, funktioniert das halt auch wunderbar, weil die das beide sehr, sehr gut rüberbringen können. Und ja, die besten Szenen des Films bekommen wir dann so im letzten Drittel zu sehen. Also so viel sei halt schon gesagt. Denn da spitzt sich halt doch so alles zu, klar. Und da kommen halt auch so ein paar Action- und Dramaturgie-Elemente dazu, was den Film halt auch sehr spannend machen. Denn machen wir uns nichts vor. Besonders so am Anfang haben wir es halt mit einem richtig großen, nicht minder tragischen Liebesdrama zu tun. Also es ist halt schon auch eine klassische Liebesgeschichte. Und ja, aber wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr positiv von mir. Aber es gibt halt auch so in der Inszenierung von Robert Zemeckis halt auch so zwei Szenen. Ich sag halt mal für die Leute, weil einige Hörer, die sind ja auch immer in der Sneak, ne? Und die werden jetzt verstehen, wenn ich sage, einfach so die Szene um den Sandsturm und der Bombenhagel so über London. Das war einfach komplett so over the top inszeniert und auch sehr, sehr kitschig und hoch aufgetragen. Aber wie gesagt, also der Film bleibt für mich so bis zum Schluss spannend. Und die große Kritik aus den USA, weil da lief er ja schon und ist mehr oder weniger halt auch gefloppt, war halt so, der Film sei zu altmodisch. Aber das kann ich halt so überhaupt nicht teilen, weil das halt mal was Erfrischendes ist halt so in der heutigen Zeit, was wir halt jetzt so an Filmen bekommen. Da fand ich das eigentlich ganz angenehm. Also von daher so, ich sag jetzt mal, mein Fazit, super Hauptdarsteller, tolle Kulissen und ein Melodrama alte Schule, was man lange nicht gesehen hat. Von daher, lasst mich überlegen, 7,5, na, ist es Weihnachten, 8 Punkte.
Hat auch die Mehrzahl der Abstimmenden bei uns in der Metropol-Sneak Facebook-Gruppe gegeben, 8 Punkte.
Ah ja, na, dann bin ich gut mit dabei.
7 Punkte haben auch noch ein paar und einer hat 2 gegeben bis jetzt. ja, Chris, Kate, denkt ihr, wir haben da was verpasst, sollten wir den nachholen?
Vielleicht im Home-Kino, aber ich habe halt das Problem, dass ich Brad Pitt nicht mag. Also da kann ich so großartig spielen, wie er will. Ich mag ihn einfach nicht. Ich finde ihn unglaublich unsympathisch. Ich finde auch nicht, also ich persönlich finde auch nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Deswegen, ich vielleicht im Home Cinema gucke ich es mir mal an, wenn es irgendwie auf Sky oder so kommt. Aber ins Kino würde ich jetzt dafür nicht gehen. Aber es gibt halt einfach so Filme, wo man einfach kein Interesse hat, weil man vielleicht die Schauspieler nicht mag.
Nee, also dann auf jeden Fall brauchst du dir den nicht angucken, weil der Film lebt halt komplett halt von den Hauptdarstellern. Mhm. Und das alles andere ist halt so ein nettes Ringsrum, aber du hast, ich weiß nicht, 90% der Szenen sind die beiden halt auch zu sehen. Und von daher ist das eine große Schauspielershow. Und dann, wenn du mit Brad Pitt nichts anfangen kannst, dann passt das auch nicht.
Geht auch irgendwie 2 Stunden und 5 oder so. Ich weiß nicht,
Ich möchte vielleicht auch noch kurz sagen, im Vergleich zu dem, was wir am Montag ansonsten gesehen haben, hätte ich, glaube ich, doch lieber Brad Pitt.
Das kann man bloß leider vorher nicht wissen. Ne?
Und im Kino wäre es warm gewesen.
Das ist ja egal, es gibt ja nur die falschen Kleidungen. Also, aber trotzdem, also ich saß wirklich da woanders und habe es etwas bereut. Ganz ehrlich.
Ja, da wäre wahrscheinlich auch jeder andere Film fast besser gewesen als das, was wir da geboten bekommen haben. Aber ja, konnte man ja nicht wissen, aber Elliot, aber, oder Allied, wie die Kate.
Jetzt sag schon mal Elliot, warum sagst du mal Elliot?
Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie bei Elliot. Wie die Kate schon sagte, ist wahrscheinlich eher was so fürs Heimkino nach 2 Stunden 5. Ich mag zwar Robert Zemeckis, die Filme, die er macht, die haben immer so irgendwie so eine besondere Stimmung, auch wie er mit den Figuren umgeht und wie er die darstellt und so, aber ja, weiß nicht, 2 Stunden im Kino wieder,
Ich saß 2 Stunden im wunderschönen Zoopalast von Berlin, das war keine Zeitverschwendung.
Okay, naja, kann ja nicht jeder hier zu irgendwelchen Premieren mit Sekt und sonst was eingeladen.
Ja, wer kann, der kann.
Eben.
Aber ich weiß, der Film lief in einigen anderen Sneaks. Dann bin ich gespannt auf die Kommentare der geschätzten Hörer, was ihr so davon haltet von diesem Film. Und machen wir einfach mal weiter mit den Sneak-Tipps. Chris, hast du die vor Augen?
Die Tipps habe ich nicht vor Augen, aber ich habe den Tipp vor Augen.
Den Tipp?
Den Tipp für die nächste Woche. Und der lautet, da brennt's.
Da brennt's. Hat außer mir da noch brennt. Jemand was getippt? Ja. Ich lese mal kurz meine vor. Dann kann die Kate nachher den Rest machen. Ich habe getippt, Feuerwehrmann Sam, Achtung Außerirdische, wegen Feuerwehrmann und Brennen und so. Ne? Dann habe ich noch King Cobra getippt, so ein deutscher Film, glaube ich. Aber dann, nachdem ich das getippt hatte, ist mir 3 Minuten später eigentlich der richtige eingefallen, nämlich der auch schon bei den Leinwandperlen, glaube ich, in der Sneak Preview lief und den die sehr, sehr verrissen haben. Ein österreichischer Film, weil das ja auch mit Akzent gesprochen war. Der heißt nämlich Die Hölle, Bindestrich Inferno. Und ja, die Hölle von wegen da brennt, ne, und so. Ich glaube, das ist es auch. Kate, was waren da noch so für Tipps?
Es gab noch die Tipps Triple F 3, Resident Evil 6 und Mr. Church.
Okay.
Bei Mr. Church müsste ich jetzt mal gucken, denn die anderen beiden sind ja beidläufig bekannt. Schauen wir mal, was steht also da.
Oben. Also
das ist wohl eine Dramakomödie aus den USA mit Eddie Murphy, Britt Robertson.
Eddie Murphy?
Und so. Ja, ich bin auch gerade sehr erstaunt. Die 10-jährige Charlie wacht eines Morgens auf und stellt fest, dass in der Küche des Hauses, in dem sie mit ihrer Mutter Marie lebt, ein Fremder steht und Essen macht. Oh, okay. Henry Church, gespielt von Eddie Murphy, wurde von Marys Ex angeheuert, um so... ich guck mal, ob das irgendwie zusammenhängt. Also ich lese hier nichts von Feuer und auch nichts von Österreich.
Klingt nicht sehr lustig.
Nee, es ist wohl, ja, Drama wohl.
Okay.
Drama, Komödie steht hier.
Na, ja, schauen
Klingt
wir mal.
Klingt eher traurig. Passt jetzt, glaube ich, nicht so gut auf den Tipp.
Das, ja, das klingt mir auch so. Ich weiß nicht, wie da die Tipps zustande kommen. Man hat ja nichts weiter dazu geschrieben. Aber habe ich ja auch nicht. Naja, also ich denke mal, entweder Feuerwehrmann Sam, aber ich glaube nicht, dass so ein Kinderfilm da kommt. Oder halt Die Hölle Inferno, weil der lief in einigen Sneak Previews. Halten wir uns nicht so lange auf bei den Sneak Tipps. Kommen wir mal zu dem gesehenen Film, den wir alle gesehen haben, an dem jetzt eigentlich kein Filmfreak diese Woche irgendwie vorbeigekommen ist, nämlich Rogue One, A Star Wars Story. Und tja, ist das erste Spin-Off in dieser ganzen Star Wars, in diesem ganzen Star Wars-Universum, also das erste Spin-Off, was kein Animationsfilm ist. Es gibt ja so, was weiß ich, Clone Wars und wie es alles heißt, hier diese ganzen Animationsserien. Und hier ist eine erste Realverfilmung von Gareth Edwards, der zuletzt den neuen Godzilla-Film ins Kino gebracht hatte und damit eigentlich ganz erfolgreich war mit dieser, ja, Wiederbelebung dieses Genres. Und er nimmt sich jetzt eine Story vor, die liegt zeitlich gesehen vor Episode 4, also vor dem ersten Film von den Alten, um es mal so zu sagen. Also bevor Luke da überhaupt seine Macht entdeckt und so. War übrigens eine witzige Sache, das musste ich einem von meinen Arbeitskollegen am nächsten Tag erklären, also dass das eigentlich davor ist, weil der hat sich irgendwie die ganze Zeit gewundert. Ja. Also, guckt euch nochmal genau die Zeitlinie an, bevor ihr da reingeht. Deswegen, es wirkt halt auch alles ein bisschen anders. Also wenn man gerade letztes Jahr den J.J. Abrams Film noch in Erinnerung hatte, ja, dann wundert man sich jetzt, wie jetzt alles aussieht. Also das ist nicht ein direkter Nachfolger, sondern spielt zeitlich ganz, ganz weit zurück. Es spielt in der Zeit, wo das Imperium mehr und mehr Macht gewinnt, wo es schon keine Jedi-Ritter mehr gibt und wo das Imperium eine neue Waffe bauen will, um die rebellischen Planeten auslöschen zu können. Nämlich, ihr ahnt es schon, es ist der Todesstern. Und es gibt so Rebellenbewegungen, aber das ist sehr, sehr zersplittert alles. Also es gibt sehr viele, die ziehen noch nicht an einem Strang, wie es dann später war, sondern es gibt wirklich so einzelne Resistanceinheiten, um es mal so zu nennen, die aber nicht alle irgendwie gemeinsam irgendwie geführt werden und sich ihre Kräfte vereinen, sondern da macht irgendwie jeder so sein eigenes Ding. Und dann gibt es auch so eine Art, so ein kleines Komitee, was dann beschließt, was irgendwie gemacht werden soll und was nicht. Und da sagen auch manche, nö, da mache ich jetzt nicht mit, oder nö, ich mache doch mit. Also ist alles sehr, sehr zerstritten und zersplittert und die Ressourcen sind auch äußerst gering im Vergleich zu später. Und da ist das Imperium schon wesentlich besser aufgestellt. Man kennt das ja nach der Episode 3, war das ja ziemlich stark, das Imperium. Die haben natürlich die Ressourcen, auch so einen Todesstern zu bauen. Und hier lernen wir erstmal ein junges Mädchen kennen, ganz am Anfang, welches ihren Eltern oder welches wegrennen muss, weil ihre Eltern, ihr Vater wird vom Imperium verschleppt, um am Bau des Todessterns mitzuarbeiten, und die Mutter wird getötet und das muss die Kleine mit ansehen und sie flüchtet aber. Sie wird dann in die Obhut genommen von, wer war das hier, Lawrence Fishburne? Nee, wie heißt er? Ich komme.
Forrest Whitaker.
Forrest Whitaker, genau. Von Forrest Whitaker in die Obhut genommen, und das ist so ein ganz militanter Rebell auch, der verfolgt irgendwie so ein bisschen seine eigenen Ziele. Und bei ihm wächst sie dann auf und dann, das sehen wir aber nicht, wie sie aufwächst, sondern wir sehen dann, wie sie größer ist und da lebt sie so mehr oder weniger ihr eigenes Ding, hat mit den ganzen Rebellen und sowas nicht mehr viel am Hut. Sie rutscht dann aber in das ganze Thema rein, weil ihr Vater ein wichtiger Konstrukteur des Todessterns ist und ja, das ganze Imperium sie immer noch sucht. Und sie rutscht dann so ein bisschen in das ganze Rebellenthema rein und schließt sich denen dann auch an. Und viel mehr will ich mal nicht verraten. Oder muss man, glaube ich, ist, glaube ich, das, was man so sagen kann, oder? Ja,
ja.
Keine Gegenrede. So, wer möchte als erstes loslegen? Luise, du hast als erstes gesehen, ne, oder?
Es stimmt, ich habe ihn schon am Montag gesehen.
Das ist gemein, aber weißt du denn noch was von dem Film?
Oh, es ist so lange her. Aber es war eine der vollsten Pressevorführungen, die ich je besucht habe. Aber das hatte dann wahrscheinlich auch so seine Gründe. Ja, also zum Film. Also ich fand ihn im Vergleich zu den ganzen anderen Star Wars Filmen schon... Ich hatte von Anfang an nicht so dieses Star Wars Feeling, muss ich sagen. Also er war ja irre düster, so in seiner Gesamtheit. Und es ist halt auch so, Star Wars ist, es ist nun mal so halt auch ein Märchen. Und der Film brachte das so für mich so gar nicht rüber. Und ich habe mich am Anfang auch relativ schwer getan, so in den Film reinzukommen. Also so die ganzen Figuren und man hatte auch nicht wirklich eine Bindung so zu jedem. Und die sind halt auch relativ blass geblieben, halt auch den ganzen Film über, fand ich. Dass man halt nie so wirklich extrem mitgelitten hat. Außer, das muss ich sagen, mit dem Droiden, aber es ist ja meistens so. Und auch den fand ich halt richtig gut gewählt, weil der Droide ist halt jetzt kein R2-D2, C-3PO oder halt BB-8, wie wir ihn in Force Awakens bekommen haben, sondern es ist ja ein imperialer Droide, der umgeswitcht wurde. Und halt so mit seinem relativ trockenen Humor war das halt so ein Gegenstück zu diesen anderen, aber trotzdem unfassbar gut. Also das hatte mir sehr gefallen. Und was ich so als so großen Kritikpunkt so für mich sehe, war die Motivation der ganzen, also klar, unsere Heldin auf jeden Fall, aber halt so alle anderen, die sich halt um sie herum formiert haben. Also ich sage jetzt mal diese Sidekicks, das, was denen ihre Motivation war, jetzt wirklich da mitzukommen und sich halt in dieses Abenteuer, wir wollen ja nicht so viel verraten, zu stürzen, blieb für mich eigentlich komplett unklar. Das war so, ja okay, wir kommen halt mit, aber so eine wirkliche Motivation hatten sie so meiner Meinung nach nicht.
Ich würde gerade sagen, wir machen vielleicht nachher noch einen Spoiler-Talk oder
ja,
so.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Ja, ja, genau.
Und aber wir lernen, ich glaube, aber das ist ein Spoiler, Governor Tarkin, der von Peter Cushing verkörpert wird, den man ja auch schon aus den alten Filmen kennt. Und der ist ja auch mit dabei und der wurde, das kann man ja dann auch so sagen, der gute Peter Cushing lebt ja nur nicht mehr, animiert. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr das empfunden habt. Und habt ihr den in 3D gesehen oder eher in den 2D? Weil ich habe ihn in 3D gesehen und hatte da so ein bisschen meine Probleme, ehrlich gesagt.
Haben 2D gesehen. Ich hatte auch meine Probleme mit den animierten Figuren. Da gibt es ja dann noch eine.
Ja, da gibt es gibt's ja insgesamt zwei. Und also mit der zweiten habe ich mir noch schwerer getan. Aber den Herrn, den du jetzt ansprichst, ich finde, man hat halt sofort gesehen, dass es keine echte Person ist. Also beziehungsweise, dass er halt animiert ist, ja. Dass man halt quasi das Gesicht aufgesetzt hat. Ne? Ich finde, das hat man sofort gesehen. Bei der zweiten Person sogar noch stärker.
Ja, fand ich halt sehr schwierig so. Denn ja, weil am Anfang... Ja.
Andererseits jemand ganz anderes, jemand ganz Neues, der vielleicht nur eine Ähnlichkeit hat, aber die gleiche Rolle spielen soll, einzubringen, fände ich wahrscheinlich auch relativ schwer.
Ach, das funktioniert schon.
Sie haben es am Anfang relativ gut gemacht, wenn man ihn halt nur so von hinten sieht und dann so ganz kurz, das war okay, aber er hat ja dann am Ende noch manch größeren Redeanteil als mancher andere Hauptdarsteller oder halt Nebendarsteller und das fand ich dann halt in dem Moment halt auch relativ schwierig. Aber nur nochmal dann zurück zum Film, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten. Also ich fand es schön, dass der ganze Film probiert halt eigenständig zu sein und so seine eigene Geschichte zu erzählen und gar nicht so viel halt mit den anderen so ringsrum. Also das hat mir eigentlich sehr positiv gefallen. Ja, und die Musik war ja diesmal nicht von John Williams, sondern halt, na gut, ein paar Elemente, aber sonst hier von Michael Giacchino, also der halt auch den Lost-Score gemacht hat. Und das fand ich eigentlich, am Anfang dachte ich, jetzt fehlt mir aber so ein bisschen meine Star Wars Musik und so diese klassischen Themes und Elemente. Aber halt auch diese Abwandlungen, das fand ich halt sehr schön, so den ganzen Film über.
Oh, da hat also er das hatte mir auch in dem J.J. Abrams Star Wars hat er doch auch schon die Musik gemacht, also in dem letzten, der im Kino war.
Ich glaube, war er da auch schon? Ja, okay.
Ja, das ist doch der Haus- und Hof-Komponist.
Ja, klar, seit Lost, seit der Zusammenarbeit, hat er auch für Star Trek und alles gemacht.
Genau.
Aber halt so, das ist halt so John Williams, halt, man hat halt, wenn man so Star Trek, diese Themes im Ohr und wenn dieses Star Wars Theme kommt, dann bin ich komplett dabei und so.
Es fehlt Imperial auch am Anfang March die
und sowas. Aber es fand ich nicht schlecht, wie er es gemacht hat.
Irgendwie hat er insgesamt irgendwas gefehlt, so ein bisschen.
Das ist jetzt aber Spoiler, oder? Hätte jetzt gesagt, das ist Spoiler, lieber
Erik. Ja, was? Das ist ein Spoiler.
Ja.
Na dann
piepst. Das ist ein Spoiler sogar.
Dann piepst sich das raus.
Bitte. Es ist schon ein Spoiler, das darfst du nicht sagen. Weil es schockt. Das schockt. Also mich hat es geschockt.
Ja, dann red nicht weiter drüber, wenn ich hier was rauspiepsen soll. dann machen wir das nachher noch. Im Spoiler-Talk.
Ja, aber jetzt könnt ihr ja. Also wie hat es euch denn so insgesamt gefallen?
Ja, es hat.
Chris, fang an.
Achso, Chris, okay.
Oder so.
Ja, es wollte,
ich soll anfangen.
Es wollte gerade keiner, deswegen wollte ich.
Ja, dann fang an.
Ja, es hat sich, ja, stimme ich dir zu, es hat sich am Anfang nicht so nach Star Wars angefühlt, was diverse Gründe hatte, zum Beispiel ganz am Anfang. Und ja, aber es hat irgendwie so eine seine eigene Geschichte entwickelt und ich fand es halt gut, dass es so in diesem Universum spielt und eben nicht ganz so knallbunt und knuddelig und knuffig und Ewoks und R2-D2 und Pieps und Hach und hast du nicht gesehen und alles ist das süß und knuffig und märchenhaft, sondern es ist halt wirklich eine erwachsene Geschichte, eine sehr düstere Geschichte. Ich habe es für mich persönlich fast so ein bisschen verglichen mit den ganzen Batman-Filmen, die es so gab, die teilweise sehr bunt waren, auch die Serie und sowas. Die Filme an sich waren schon ein bisschen düsterer, Tim Burton, aber dann kam halt irgendwie The Dark Knight, was halt einfach nochmal richtig eine Nummer düsterer war und auch die Motivation der Figuren und mit Batman Begins, Dark Knight und so weiter, wirklich eine ganz andere Sicht auf die Dinge geschaffen wurde und so wird es hier ungefähr auch gemacht, dass das muss nicht jedem gefallen oder das wird auch mit Sicherheit nicht jedem gefallen, der die Star Wars Filme mag. Aber ich fand es halt gut, dass in diesem Universum einfach mal so ein, das ist einfach ein Kriegsfilm. Da sind sehr viele Anleihen auch aus Das dreckige Dutzend zum Beispiel drin und wirklich diese Aussichtslosigkeit, dass man sieht, was in Episode 4 so mit so einem Nebensatz so, ja, wir haben die Pläne des Todessterns erbeuten können, was da wirklich vorher ja, passiert ist, wie viele Opfer es da gegeben hat, um das überhaupt zu bekommen und was da wirklich notwendig war, welche Klimmzüge. Und das fand ich halt schon ziemlich gut. Ich würde mir noch mehr so Filme in dieser Art schon wünschen und bin gespannt darauf. So, jetzt Chris.
Also ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut auf den Film, weil ich gehofft habe, dass es den Machern gelingt, doch diese kleinen Lücken oder einfach diese Nebenstories zu erzählen. Und am Ende des Films muss ich sagen, ja, es ist ihnen geglückt. Es war kein typischer Star Wars Film, weil ein Star Wars Film hat für mich einfach Jedi-Ritter mit dabei, irgendwo zumindest. Und deswegen mag ich auch dieses eine Star Wars Story, dass es eigentlich nur Rogue One ist. Und klar, das Problem an dem Film, ich glaube, das Hauptproblem an dem Film ist, dass jeder ungefähr weiß, was passiert und dass sie auf jeden Fall am Ende ja auch Erfolg haben mit ihrer Mission. Und das fand ich, hat der Film immer so ein bisschen mit sich getragen, diese Schwere, wo er da hatte. Dass bekannte Figuren aus Star Wars kleinere Auftritte haben, fand ich sehr nett.
Hallo?
Jetzt ist der Chris weg. Die Akku vom Mikrofon wieder aus.
Deswegen
ist jetzt in der Mos Eisley-Bar.
Deswegen habe ich hier nur kabelgebundene Geräte. Das ist zwar alles ein bisschen oldschool, aber es kann einem nicht passieren, dass plötzlich irgendwelche Batterien oder Akkus alle gehen.
Ah, ja. Ja, aber ich kann das schnell wechseln.
Ach, da ist er, ja.
Wo war ich denn geblieben? Ja, dass immer mal wieder so Anspielungen gemacht werden, auch auf einfach vorhandene Charaktere, die man einfach schon seit Jahren kennt, mit denen man auch aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal. Und das fand ich alles sehr schön und ich fand es jetzt auch nicht übertrieben, wie viele neue Charaktere, also es kamen sehr viele neue Charaktere, die eingeführt wurden, aber das, auch das fand ich jetzt nicht überladen, also auch im Endeffekt fand ich das sehr schön. Und dann halt, wie gesagt, die Sturmtruppler ist natürlich eine tolle Sache an sich, schon wieder die rumspringen zu sehen und einfach auch mal das Imperium quasi da rummetzeln zu sehen oder rummachen zu sehen, ohne dass jetzt hier gleich die großen Jedis oder aufräumen oder so, fand ich auch ganz gut. Und insgesamt Schauspielerauswahl fand ich auch exzellent. Also Felicity Jones hat mir sehr gut gefallen als Jyn Erso. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Natürlich K2SO, der neue Roboter, da auch gigantisch schön, gigantisch gut. Der hat mich ein bisschen so teilweise an Sheldon Cooper erinnert. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, weil der hat die ganze Zeit, also der Cassian Andor hat die ganze Zeit K2, K2 gesagt und ich musste immer an R2 denken, deswegen klang es für mich teilweise wie R2. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten war es eine relativ runde Sache. Also von den Effekten her war es gut, bis auf ja, die 3D-Gesichter und einen Sternenzerstörer, der sah echt aus wie von Lego zusammengebaut.
Oh ja, stimmt.
Also ja, das dachte ich auch die ganze Zeit, als der kam.
Das sah wirklich nicht fertig gerendert aus. Also nach dem Motto, hurra, schnell, 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 muss irgendwie fertig werden. Oh, wir haben da was vergessen. So wirkte es leider etwas, was so ein bisschen Abzüge in der B-Note dann gibt. Aber wie gesagt, es ist kein typischer Star Wars Film. Es ist das Star Wars Universum. Es zeigt, dass tatsächlich die Filme funktionieren können, wenn sie mit Bedacht gemacht sind. In dem Fall hat man sich halt wirklich dran gewagt, eine Zwischenstory, wo jeder weiß, was jetzt, im Endeffekt dabei rumkommt. Was jetzt bei anderen Spin-Offs, die da entstehen sollen, wie das mit Han Solo und was weiß ich, was noch alles kommen soll, da ja, bin ich auch gespannt. Also nächstes Jahr kriegen wir ja erstmal Episode 8, so wie ich das verstanden habe. Keine Widersprüche, ja?
Ja, ja, ist richtig.
Das wünschen wir uns alle.
Da kennen wir dann auch schon die Figuren wieder, die auf uns zukommen und was uns da alles erwartet auch und freuen uns eigentlich auch drauf, dass die Geschichte weitererzählt wird. Das ist dann wirklich wieder was Neues. Also einfach die Geschichte weitergeführt, aber einfach in eine neue Richtung. Und in dem Fall wusste man, was passiert im Endeffekt, wie es passiert und was alles dabei ist. Sei jetzt mal dahingestellt, das wäre jetzt alles schon wieder zu viel verraten. Aber auf jeden Fall werde ich mir diesen Film ein zweites Mal im Kino noch anschauen. Wenn nicht ein drittes Mal. Also ein zweites Mal auf jeden Fall. Dreimal würde ich jetzt mal noch in Frage stellen.
Würden vielleicht gerne in OV sehen. Wenn du in OV gehst, sag mir mal Bescheid, vielleicht komme ich mit.
OV, es war super.
Vielleicht kommen wir jetzt mal zum Spoiler-Talk.
Ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz, ja? eine Szene möchte ich sehr auch noch gern kurz herausheben. Das ist die große Kampfszene von Lord Vader.
Also Nein, das darfst du nicht sagen. Sag nix.
Ja, ich darf sagen, dass ich schon sehr viele Kampfszenen mit Darth Vader gesehen habe und das war die mit Abstand albernste.
Fand ich eigentlich gar nicht so, falls wir dieselbe meinen.
Katastrophal.
Keine Ahnung.
Katastrophal.
Ja. Bevor wir in den Spoiler-Talk gehen, dass die Leute, die den nicht anhören wollen, wenigstens wissen, was wir da für Punkte geben. Ich hader noch ein bisschen. Ich gebe mal so 8 von 10.
Ich bin auch bei 8. 8.
Ja. Da sind wir uns komplett einig. Also es war beileibe nicht 10-Punkte-Film. Leider. Leider.
Aber er ist trotzdem gut.
Er ist trotzdem saugut. Also nicht saugut, aber es ist schon richtig, richtig gut. Macht richtig Spaß. Also ja, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass nicht alle so in voller Vorfreude und Anspannung waren wie jetzt vor Episode 7. Dieses Oh mein Gott, es geht wieder los, es geht wieder weiter. Und das war jetzt halt nicht so, das war jetzt so, oh cool, jetzt kommt endlich mal ein Spin-Off und oh, mal gucken, was das so kann. Deswegen 8 Punkte und ich glaube, da ist der Film ganz gut bedient.
Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Spoiler-Talk rein. Ihr hört jetzt gleich so ein Jingle eingespielt. Danach müsstet ihr dann bitte mal ausschalten oder überspringen. Guckt in die Shownotes rein, da steht genau die Zeiten, ab wann es dann wieder spoilerfrei weitergeht. Wenn ihr einen gescheiten Podplayer habt, dann könnt ihr Kapitelmarken nutzen und dann hören wir uns nachher gleich wieder.
Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet.
Was mich da so ein bisschen gestört hat an dem Film, waren eben, was die Luise vorhin schon ein bisschen angedeutet hat, die Figuren sind relativ farblos geblieben, während bei der vorhergehenden Episode, die wir im Kino hatten, die Rey, die war eigentlich, die wurde gut eingeführt von Anfang an. Und ja, die hat einen gleich irgendwie mitgerissen. Und hier war es dann halt so, die ganzen Personen, das sterben ja so gut wie alle.
Sterben alle.
Ja.
Sterben alle, ist ein kompletter Märtyrerfilm.
Ja.
Deswegen müssen die auch nicht so stark gezeichnet sein, meiner Meinung nach.
Naja,
also klar, mehr die Jin ist schon wichtig, aber die muss für die Geschichte, der Film lebt von seiner Story, nicht von den Hauptcharakteren, weil die sterben am Schluss. Nee, die sind uninteressant für weitere Filme.
Aber wenn du nicht mitfieberst, den, um den man sich am meisten Sorgen gemacht hat, war letzten Endes der Druide. genau, und als der,
darum sage ich ja, dass
als der dann
mir der wichtigste gewesen.
Als es den erwischt, das hat mich ein bisschen emotional, dachte ich, ach, das ist aber jetzt schade und so. Aber die anderen, das ist so eine Kanonenfutter.
Ja, das hat sich ja auch, finde ich, irgendwann rauskristallisiert, dass es kein gutes Ende haben wird.
Das mag ja sein, aber als dramaturgisches Mittel, also dass zum Beispiel Saving Private Ryan wusstest du auch, oh, das kann nicht gut ausgehen, da hinten Feindesland und das und das. Aber du hast letzten Endes jeden, wenn ich an die Szene erinnere, wo es Giovanni Ribisi den Sanitäter erwischt hat, ja, da hast du mitgelitten im Kino und sowas. Das musst du halt schaffen, dass du die Leute mitnimmst. Das hast du auch bei jeder Serie. Wenn da irgendein Seriencharakter stirbt, nimmst du dich da auch irgendwie ein bisschen emotional mit. Hier war es einfach egal.
Ja, aber die ist
egal.
Ja auch wichtig. Die ist ja 10 Folgen lang dabei. Wir reden hier von einem Film, der geht 2 Stunden
ja.
Und das Ende ist, alle sterben.
Du musst halt, ja, aber wenn du keine emotionale Bindung zu den Leuten hast, die da sterben, dann ist es dir irgendwo egal. Und das fand ich, hat der Film nicht gut gelöst, dass du irgendwie... Nee,
da muss ich dir auch wieder widersprechen, weil gerade das fand ich ganz angenehm gelöst, was die Charaktere, dass du nicht so die mega emotionale Bindung gleich zu denen auch aufbauen kannst, weil du am Ende dann nur richtig enttäuscht worden wärst.
Ja, überleg mal, was die alle rumgeheult hätten. Ja, alle würden sagen, wie kann man so einen Film machen? Erst so eine tolle Einführung und dann lassen sie alle sterben. Da hätten wir doch viel mehr draus machen können aus den Charakteren. Es gibt doch immer irgendjemand, der rumheult. Ja?
Die Zeit haben sie ja gehabt.
Ich fand, das ist ein guter Mittelweg gewesen.
Die Zeit haben sie ja gehabt für die Charaktere, fand ich. Also es war ja genug Zeit da, ne? Aber es wurde halt nicht so gut irgendwie gemacht. War jetzt für mich.
Ich bin da bei Erik. Also ich finde halt auch, dass die Figuren, wenn schon welche eingeführt werden, dann soll man wenigstens ein bisschen Bindung zu denen halt auch haben. Und die sind halt auch meiner Meinung nach sehr blass geblieben und die haben mich null interessiert. Wenn die jetzt nach 10 Minuten gestorben, hat es jetzt keinen Unterschied gemacht, als wenn sie jetzt zum Schluss des Films gestorben sind. Und das fand ich schade, weil man möchte ja trotzdem, wie Erik meint, ein bisschen mitfiebern. Auch wenn am Ende klar ist, dass es alle nimmt, beziehungsweise bei mir hat es dann irgendwann Ratter gemacht, Ratter, dann, oh, verdammt, es nimmt ja wirklich alle. Und ja, dann war es so, ja gut, aber eigentlich ist es dir auch egal. Also man hatte nicht so die Bindung zu denen. Also ich bin da bei Erik.
Ja, das war eins dann die schlechte Qualität teilweise von den Effekten, hat man schon thematisiert, bis hin zu diesen Figuren. Also hier dieser General und die Prinzessin Leia, das fand ich einfach total... Ja, ich hätte lieber irgendwie einen anderen Schauspieler gesehen. Das muss doch nicht genau der sein, damit sich das nahtlos anschließt, weil du wirst sowieso nicht, Rogue One wird sich sowieso nicht in diese ganze Episodenreihe irgendwie einreihen, dass du sagst, wenn du das jetzt chronologisch schaust, dann schaust du nach Episode 3 Rogue One und dann erst die 4. Machst du eh nicht. Und deswegen
doch, ja, jetzt schon.
Könnte man aber machen.
Aber
was geben sie ihm halt so viel Screentime, dem Tarkin? Also,
vor allem so schlecht
gemacht. Das hätte man auch anders lösen können.
Das müssen die doch auch merken, dass sagen, boah, den haben wir jetzt nicht gut hingekriegt. Komm, lass uns lieber wieder einen normalen Schauspieler nehmen. Das funktioniert doch. Oder halt nicht genau diese Person nehmen. Okay, bei Prinzessin Leia war es schwierig, aber da hätte man es vielleicht sogar zugestanden in dieser kurzen Szene. Und wenn man es vielleicht nur von hinten gezeigt hätte, hätte doch gereicht. Jeder hätte gewusst, ach, das ist Leia, sie kriegt jetzt die Pläne vom Todesstern, flüchtet dann durch das Raumschiff, gibt das R2-D2 und dann beginnt Episode 4. Aber nein.
Also,
das hat mich geärgert.
Wenn ich übrigens auch ganz furchtbar fand, war Forrest Whitaker. Also ich mag ihn als Schauspieler sehr, aber ich fand, der hat da überhaupt nichts verloren gehabt. Ich konnte ihm seine Rolle nicht abgewinnen.
Warum?
Der war einfach irgendwie so ein komischer Kerl, der seltsam redet. Und bei dem hatte ich das Problem, das ist das, was ihr vorhin schon mal gesagt habt, die Beweggründe der Charaktere. Aber ich habe die nicht verstanden. Saw Gerrera war für mich total undurchsichtig. Wer zum Henker ist das?
Das klingt wie Loyola.
Wer das ist, kann ich dir sagen. Dann musst du, glaube ich, die 5. Staffel Clone Wars gucken. Da hat er nämlich eine große Rolle.
Ist es ja, richtig.
Wahrscheinlich. Aber für den Film war der doch
eigentlich total unnütz, oder?
Also, doch, der war wichtig.
Chris, das klingt wie Loyaux. Die Ente bleibt draußen. Die Ente
bleibt draußen. Saw Gerrera ist wichtig für den ganzen Film.
Das hat mich so genervt, ihm seine Stimme.
Ja, aber der war auch fertig. Hallo, Entschuldigung, hast du mal gesehen, wie fertig der war? Der hatte keine Beine mehr. Der hatte Dingsen.
Ja. Also,
ja, okay, vielleicht war eure Synchro auch einfach nur richtig scheiße, weil so schlimm fand ich ihn nicht jetzt, wie ich ihn nachmache.
Ich fand's anstrengend, aber ansonsten, weißt du, das hat echt gefehlt, also hätte er den Satz gesagt, die Ente bleibt draußen. Ich glaube, ich hätte mich auf den Boden gelegt.
Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Kennst du das Family?
Also ich fand ihn einfach falsch besetzt. Ich mag ihn als Schauspieler sehr. Aber ich fand ihn einfach nicht für die Rolle geeignet. Er hätte irgendeine andere coole Rolle kriegen sollen. Aber ich fand den für diesen Saw einfach nicht geeignet.
Ich fand es gut, aber ich fand es dahingehend gut, weil wir ganz arg viele von diesen Charakteren hatten, die einfach so ein bisschen undurchsichtig waren. Also die Jin, wo ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, naja, vielleicht schlägt es doch noch irgendwie um, dass er auf die andere Seite wechselt oder kann man der wirklich trauen? Dann der Cassian, der hat ja ganz am Anfang irgendeinen umgelegt, was ich ziemlich daneben fand. Da habe ich auch schon gedacht, okay, der tut auch alles für den Erfolg. Wer hätte gedacht, dass Orson Krennic auch noch hier so dann der ganz, ganz böse drauf wird, also dass der so richtig motzig wird. Klar, der wurde auch rausprovoziert. Und dann Forrest Whitaker als Saw Gerrera, fand ich cool. Also nur halt die Stimme fand ich nicht so gut. Aber okay. Der war einfach fertig, der gute Mann. Und Mads Mikkelsen hat halt jetzt auch mal einen Auftritt bei Star Wars gehabt, aber da muss ich sagen, das reicht auch.
Der hat irgendwie in letzter Zeit nicht so gute Rollen, wo er wirklich mal was Gutes ist. Also das war ja zuletzt bei Doctor Strange, war ja auch so eine blasse Figur.
Ja, also ganz gut, aber nicht so restlos überzeugend.
Ja, ja. Also eher blass. Und es war jetzt bei Star Wars wieder.
Ja.
Naja. Also alles in allem, es ist ein Film, der ist gut, der spielt im Star Wars-Universum, es fehlen Jedis, aber das ist das. Der Titel des Films ist A Star Wars Story. Es ist kein Star Wars, es ist nur eine Geschichte aus dem Universum. Und das finde ich in Ordnung. Dafür ist der Film wirklich gut.
Ja.
Aber auch, glaube ich, nur wieder bei uns, oder? Heißt, ist es im Englischen nicht einfach Star Wars Rogue One?
Ja.
Ich glaube, nur bei uns ist es A Star Wars Story. Also ja, wenn man es da so sieht, dann wäre er eigentlich direkt im Universum drin. Das ist nur wieder bei uns eine Abgrenzung.
Ja, wobei ich finde es aber auch.
Das finde ich in dem Fall tatsächlich mal gut.
Ja, aber das fand ich da durchaus besser. Wobei ich halt, wie der Erik gesagt hat, am Anfang, was, keine Titel, die da durchlaufen. Wow, fand ich ganz cool, weil das war die direkte Abgrenzung gleich von den normalen Star Wars Filmen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand es auch schön, dass man am Anfang die falsche Fährte gelegt hat, als die Musik losging. Weil es geht ja los mit und dann irgendwas ganz anderes.
Ja, genau, das meinte ich, dass er so immer das Theme, was, das ist nicht mein Star Wars Theme, was ist hier los?
Ja, aber das fand ich cool.
Also meinte ich auch schon vorhin, also das fand ich gut. Ja, aber
die Katie brennt drauf, was zu sagen.
Ja, Kate is on fire.
Your defense is terrified.
Kate is on fire.
Darf ich jetzt bitte.
Ja, leg los.
Also, das mit dem Text hat mich. Also ich finde es ja gut, dass es so eine Abgrenzung ist. Aber ich glaube, wie ihr ja sagt, man kommt schwer in den Film rein. Und ich glaube, mit dem Text wäre man einfacher reingekommen.
Dass
der fehlt, finde ich schon sehr, sehr krass.
Man hätte ja irgendwas anderes machen können.
Ist eben wiederum gut, weil es halt die Abgrenzung wieder gibt. Das ist so ein, ich hätte es gern, aber irgendwie ist es auch okay. Das ist so, das macht mich ganz kirre. Weil normalerweise sitzt man da, Star Wars, ja geil, jetzt erstmal Text. Alles klar, was war bisher und los geht's. Ja, so. Und diesmal war es halt so, es geht los und dann war es das. Und dann ist man direkt im Film und es ist so, man hat einfach das Gefühl, es fehlt was. Aber am Ende des Films denkt man so, ja, ist okay. Weil es ist ja auch kein Star Wars, es ist nur eine Star Wars Story. Aber wisst ihr, was ich meine?
Aber es wäre schon gut gewesen.
Es kommt ja nur dieses ganz kurze Rogue One, weiter.
Es kennt
ja, und dann kommt ja irgendwie noch in eine Galaxy far, far away, bla bla bla. Aber dann kommt dieser es zieht nicht hoch und dann kommt kein Text. Das ist komisch.
Also ich hätte mir schon wenigstens eine gewisse Einleitung in irgendeiner Form gewünscht, sei es nun mit dieser berühmten Schrift, die da so reinläuft. Weil, wie gesagt, es haben einige nicht kapiert. Also wir sind jetzt Filmfreaks, wir wissen nicht, wir schwimmen in unserer Filterbubble umher. Also für uns ist natürlich genau klar, wo dieser Film ist, wo der einzuordnen ist. Aber es gibt halt genügend Leute, die sagen, ah, neuer Star Wars Film, Kino, ich habe letztes Jahr den anderen gesehen, hat mir ganz gut gefallen, ich gucke mir jetzt mal den an. Und die kommen dann einfach nicht klar, wo das jetzt einzuordnen ist. Ja, die. Und da wäre eine kleine Einordnung so, ja, übrigens, wir befinden uns jetzt zeitlich hier, ja, das ist quasi, ja, da und dort und bla bla, irgendwie so ein bisschen wenigstens.
Wobei man halt auch nochmal unterscheiden muss, die normalen Star Wars Filme haben ja eine Episodenzahl, die heißen ja Episode so und so, ja, ja? Das Erwachen der Macht und die Episode bla bla bla, Rückkehr der Jedi-Ritter, so, ne, und der hat ja keine Episode, deswegen, also man könnte ja allein schon vom Titel her darauf schließen, dass es nicht mit den normalen Episoden zu tun hat.
Ach, die Leute sind doch nicht so klug. Die hatten letztes Jahr einen Star Wars Film, also kommt jetzt der zweite Teil. Das ist doch ganz logisch.
Genau, ich meine, da gibt es auch bei anderen Filmreihen, da gab es hier, was weiß ich, Jason Bourne, da gab es auch einen, der hieß Jason Bourne und ging die Vorgeschichte und irgendwas. Also du musst es halt...
Ich finde es schwierig, einfach so uninformiert in den Film zu gehen.
Ja, da sind wir uns doch voll einig.
Ja, also der Crawl hat mir auf jeden Fall auch gefehlt. Also das wäre mir auch wichtig gewesen.
Genau.
Aber also, wir waren ja vorhin schon ganz kurz beim Ende. Können wir nochmal über die letzten Minuten des Films reden? Weil ich das richtig rausgehört habe, dass Chris es richtig scheiße fand. Also die Raiders, die Raider-Szene? Oder?
Ja, also ganz ehrlich, also, Vader betritt das Schiff. Die Rebellen schießen auf Vader und er macht nur aus dem Handgelenk. Ja? Also ich habe gerade mit dem Handgelenk links, rechts, links, rechts, links, rechts gemacht. So. Das wirkte so gelangweilt. Meine Güte.
Also für mich war es eine der besten Raider-Szenen, die wir je gesehen
das
haben.
Fand ich,
weil er endlich
auch
mal Action zeigen konnte und halt on fire war. Also ich fand das richtig gut.
Ja, ich glaube, das hat den auch einfach gelangweilt, weil für den das einfach keine Gegner waren. Ja, also das war
aber das war natürlich
ja, aber ein bisschen mehr
Gegner,
Armbewegung.
Das war total lächerlich. Also es war komplett
nur so
lächerlich.
Aus dem Handgelenk. So. Also so ein bisschen mehr Armbewegung. Ne? Also
halt
nicht nur so die Hand, sondern der ganze Arm.
Also gut, man kann ja noch anders anfangen mit, wo haben denn die ganze Zeit die Sturmtruppen hingeschossen? Also die haben ja schon, das war ja noch peinlicher, wie diese dieses Mal geschossen haben, aber das kennen wir ja schon. Wahrscheinlich haben sie wieder Gas eingeatmet oder sowas. Aber ganz ehrlich, die Szene, die fand ich so lächerlich. Also Darth Vader davor irgendwie wirkte einen mit Jedi-Kräften, das war toll. Und du denkst dir so, ja, das ist Darth Vader und ja, das kann er. Und ja, gib's ihm dreckig. Und dann kommt er da raus, also er steht da und du denkst dir, okay, jetzt geht die Luzi. Und ich meine jetzt nicht die ganze Kampfszene, ich meine den Anfang der Kampfszene. Und die ballern aus allen Rohren und alles, was er macht, ist im Handgelenk. Also
er kann es
halt. Er ist halt aber natürlich, aber er stand einfach nur da. Alles, was sich von ihm bewegt hat, war das Handgelenk.
Stand
einfach nur da. Also,
er ist fucking Darth Vader, er muss nicht mehr bewegen. Er ist fucking Darth Vader, mein Gott.
Ja, aber auch fucking Darth Vader sollte vielleicht ein bisschen mehr Bewegung wie das haben.
Falls also, jemand die richtig geilen Comedy-Part kennt, von dem, wo ich gerade den Namen vergessen habe, da heißt I'm Darth Vader, I can kill you with a single thought.
For I am Vader, Darth Vader, Lord Vader. I can kill you with a single thought. Well, you'll still need a tray. No, I will not need a tray. I do not need a tray to kill you. I can kill you without a tray, with the power of the Force, which is strong within me. Even though I could kill you with a tray if I so wished. For I would hack at your neck with the thin bit until the blood flowed across the canteen floor. Now the food is hot, you'll need a tray to put the food on. Oh, I see the food is hot, I'm sorry, I did not realize.
Der muss sich halt nicht mehr bewegen, der kommt da aus seinem Wasserding raus und dann denkt er sich, ach komm, nur noch ein bisschen mit dem Handgelenk und dann passt das schon.
Für den sind das Maden, die da kommen, das ist keine Gegner, der hat kein Lichtschwert, der Gegner nix.
Nochmal, wie gesagt, das, was danach kam, also die wie er dann da weiter fortgeschritten ist. Das war okay, aber halt dieser erste Auftritt da ganz am Ende, oder dieser Auftritt am Ende auf dem Schiff, also das war echt lächerlich. Ganz ehrlich, ich fand ihn einfach nur lächerlich.
Also bin ich mal gespannt, was unsere Hörer dazu meinen. Ihr müsst natürlich, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ihr müsst es ein bisschen blumig verstecken, ja, dass keiner den Spoiler irgendwie. Dann schreibt mal einfach so, was weiß ich, Darth Vader gut oder nicht gut einfach.
Nein, genau. Darth Vader an sich cool.
Nee, aber die Szene.
Eine Szene, Katastrophe.
Genau, schreibt in die Kommentare, Darth Vader Szene, Doppelpunkt, cool oder nicht cool oder einfach nur ein Wort oder so. Ne?
Nein, aber dann Darth Vader Szene am Ende, Doppelpunkt.
Ja, dann mach's nur noch genauer. Schreib Darth Vader Kampfszene am Ende im Todesstern.
Ich bin einfach, ich bin mit Chris oder ich bin bei ja, Eriks
genau,
Meinung.
Genau. Team Chris. Team Chris und Kate oder Team Luise und Eric.
Team Eric, schon wieder.
Aber es ist ja gut, wenn der Film auch ein bisschen zu Diskussionen anregt und wäre schlimm, als wenn er völlig belanglos wäre, wie große Teile vom Rest davon, weil es einem irgendwie egal war, wer dann nun stirbt und wer nicht. Dann polarisiert das wenigstens ein bisschen. Ja, ansonsten, nee, aber war cool gemacht, der Planet und so, wo die dann in diese große Bibliothek einbrechen. Das hatte was von so einem Heist-Movie, irgendwie so Ocean's 11, so, wie gehen wir da jetzt rein? Und ja, wirkte dann aber trotzdem irgendwie sehr viel improvisiert, was sie da getan haben, trotz dass sie sich da vorher ein paar Gedanken gemacht haben, was sie machen wollen. Naja. Aber war schön. Ich glaube, da haben sie noch irgendwie ein paar Drehtage auf Hawaii gehabt, oder?
Nee, das waren die Malediven.
Ah, auch schön, auch schön.
Mhm. Also das fand ich halt auch richtig gut mit den AT-ATs, wie sie dann einfach da so, okay, klar, ihr lauft jetzt hier am Strand der Malediven lang. Also es sah halt auch richtig toll aus. Und ja, wie du halt auch schon meintest, es ist halt mehr oder weniger ein Kriegsfilm. Aber das fand ich richtig gut umgesetzt. Also um halt auch mal was Positives zu sagen, wir waren jetzt so negativ, geben trotzdem alle 8 Punkte. Aber halt so der ganze Look, also das fand ich schon geil. Und auch so ja im Weltall, so die Kämpfe und so, dann, ach, das hat mir schon alles gefallen.
Ja, die Kämpfe und so, das war schon ganz, ja,
nett.
Nicht schlecht gemacht. Bin trotzdem gespannt auf die nächste. Wer macht eigentlich die? Machst du wieder J.J. Abrams oder die nächste Episode? Oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat irgendeinen anderen Regisseur. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wer, aber ich glaube, J.J. macht's nicht, nein.
Ich guck mal ganz kurz nach hier. Ansonsten fällt uns noch irgendwas ein, was wir hier im Spoiler-Talk unterbringen müssten, oder?
Nö, meine Punkte sind alle besprochen, die ich mir vorbildlich hier gemacht habe.
Ich habe es gerade gefunden. Ryan Johnson macht das. Das ist der von Looper.
Ach Gott.
Ja. Nicht schlecht. Also, A New Hope. So, wir gehen mal wieder zurück in das normale Programm. Spoiler Talk zu Ende. Jo, willkommen zurück an alle, die Spoiler jetzt nicht angehört haben. Und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, geht auf jeden Fall rein. Ich glaube, was viel Besseres werdet ihr jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht bekommen. Aber wir können ja mal reinschauen, was noch so anläuft jetzt neu. Und zwar am 22.12. läuft der Assassin's Creed Film an. Da haben wir vor Star Wars Rogue One auch den Trailer gesehen. Oder ist das ein Spoiler, wenn ich das sage? Nein, ich glaube nicht. sah ganz gut aus. Ich habe zwar nur ein Spiel mal bis zur Hälfte gespielt, aber ich fand das gut umgesetzt und bin eigentlich ganz ein bisschen gespannt drauf. Könnte ja auch sein, dass es vielleicht mal noch in der Sneak läuft. Wer weiß. Vajana startet auch jetzt erst. Achso, ja, den hatten wir in der Sneak. Hab mich gerade gefragt, wieso wir da schon drüber geredet haben. Der neue Disney-Film.
Du weißt inzwischen ja auch, warum der Vajana heißt. Oder haben wir das letzte Woche
im Deutschen? Gehabt? Nee, ich weiß nur, dass der im Englischen anders heißt als im Deutschen. Kannst du uns also aufklären?
Im Englischen, im Original heißt er wie? Moana. Moana, ne? Mhm. Moana. Und es gibt wohl eine Pornodarstellerin in Deutschland, die Moana heißt, die wohl sehr bekannt sein muss. Deswegen haben sie ihn nicht Moana genannt.
Okay.
Echt jetzt, ja.
Ist das so?
Das wusste ich nicht.
Irgendwie sowas. Also sowas habe ich gehört.
Aber das klingt doch eher wie ein englischer Pornoname. Moana, Stöhner oder so. Egal. Na, übersetzt heißt das doch so, ne? Oder Mona.
Moana Schmidt oder so.
Oder meinen die Mona. Gina Wild. Wenn dann Disney mal einen Film rausbringt, der irgendwie Gina Wild heißt, dann... Naja, okay, also Vajana startet auch am 22.12. rechtzeitig vor Weihnachten. Es startet noch 4 gegen die Bank. Das ist der neue Wolfgang Petersen-Film. Da hatte ich irgendwie gesehen, da war Steven Gätjen auf irgendeiner Premiere mit Wolfgang Petersen und so. Wolfgang Petersen ist echt eine coole Socke, der macht gute Filme. Wundert mich, dass er jetzt so eine Art Heist-Movie oder so, schätze ich mal, wird das sein, oder? Also er hat ja selber damals mal den Film gemacht, 4 gegen die Bank, und macht jetzt quasi sein eigenes Remake mit Til Schweiger in der Hauptrolle, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig und Jan-Josef Liefers. Klingt ganz nett. Luisa, hast du den schon gesehen? Da ist doch irgendwas mit Berlin und so. War doch Premiere.
Nee, hab ich tatsächlich nicht gesehen, aber
Ja, reizt mich tatsächlich nicht ganz so. Also der Cast ist nicht so meins. Okay. Aber vielleicht ist er ja ganz gut.
Alight, Vertraute Fremde startet noch. Haben wir vorhin ganz viel von der Luise gehört.
Elliot.
Eine schöne Bescherung. Das ist aber nicht der Film mit Chevy Chase, sondern eine schwarze schwedische Komödie über ein Weihnachtsfest, das aus dem Ruder läuft. Keine Ahnung, nie davon gehört. Nocturnal Animals, den können wir euch wärmstens empfehlen. Den hatten wir in der Sneak Preview. Ja, müsst ihr mal zurückhören. Ich glaube, in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten hat man den besprochen gehabt. Mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal und Michael Shannon von Tom Ford, der Single Man gemacht hat. Die Leinwandperlen hatten den auch in der Sneak Preview, haben auch drüber geredet, kommen ungefähr zu einem ähnlichen Ergebnis wie wir. Gemeinsam wohnt man besser, kommt noch raus. Eine französische Komödie über eine WG mit einem mürrischen Pensionär, der mit einer exzentrischen Studentin zusammenzieht. Dann noch ein sehr kurioser Film, da hatte die Innenstadtkinos, die haben das auch irgendwie ein bisschen promotet, weil die haben da irgendeine Preview gemacht, eine spezielle, nämlich Angriff der Lederhosen-Zombies, der heißt tatsächlich so, der Film. Das ist ein Horrorfilm, eine österreichische Horrorkomödie über eine Zombie-Epidemie in den Alpen. Also das klingt so abgefahren, den hätte ich gerne in das nie gehabt, aber ich glaube, aktiv reingehen würde ich dann nicht. Da warte ich höchstens, bis der dann mal im Heimkino verfügbar ist. Angriff der Leder, klingt fast wie unser High-Alarm am Mückelsee oder so. Ich gucke gleich mal in die Charts noch rein. Platz 11, Underworld Blood Wars, Platz 10, Robbie, Tobi und das Flievertüt, Platz 9, Florence Foster Jenkins, Platz 8, Sully, Platz 7, Arrival, leider nur noch, könnte besser sein, Platz 6, Willkommen bei den Hartmanns, Platz 5, Die Vampirschwestern 3, Platz 4, Office Christmas Party, der leider in ganz Stuttgart nirgendwo in OV läuft, absolute Schande, nicht mal in unserem amerikanischen Kino. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, wollte mit meiner Kollegin ja reingehen, die ist ja Amerikanerin. Aber die geht natürlich nicht in deutsche Version von dem Film und ich würde es auch gerne in OV sehen.
Es kommt nicht mal im Corso.
Nee, im Corso läuft natürlich Star Wars Rogue One und noch irgendwie zwei andere Filme. Also die, das ist ja nicht groß, die haben ja nur zwei Säle. Da läuft halt Star Wars Rogue One in dem einen quasi fast ständig hoch und runter und in dem anderen laufen halt irgendwelche anderen Filme. Fantastische Tierwesen läuft dort, glaube ich. Der ist auf Platz 3. Rogue One 2 nur, wundert mich ein bisschen. Sing ist auf Platz 1 in Stuttgart gerade. Aber kann sich ja vielleicht noch ändern, wenn wir das komplette Wochenende dann drin haben. Heute ist ja noch Sonntag. Die Zahlen kommen ja auch noch mit dazu. Jo, das zu diesen Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn noch so gesehen? Die Luisa hat, glaube ich, ganz einiges geschaut gehabt, noch was Aktuelles. Ach, du hast Office Christmas Party geschaut.
Ich habe Office Christmas Party geschaut.
Wie war der?
Und Florence Foster Jenkins. Also ich habe relativ aktuelle Filme in letzter Zeit gesehen. Ich weiß nicht, was ihr noch so alles mitgebracht habt.
Pulsierenden Metropole mit lebender Kinokultur. Nicht nur ein tolles Kino wie bei uns hier. Ja, ne, Office Christmas Party. Kannst du was dazu erzählen?
Natürlich kann ich was dazu erzählen. Also,
gibt es da was zu erzählen oder ist es einfach hemmungsloses Besäufnis, alles läuft aus dem Ruder und...
Ja, hast du auf den Punkt gebracht, genau, perfekt. Nee, also ich probiere es relativ kurz zu machen. Also in Office Christmas Party geht es halt um ein Telekommunikationsunternehmen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, welches von Clay, gespielt von T.J. Miller, geführt wird. T.J. Miller kennt der ein oder andere von euch wahrscheinlich aus Silicon Valley.
Yeah.
Oder halt zuletzt aus Deadpool an der Seite von Ryan Reynolds.
Ach stimmt, da hat er auch mitgespielt, ja.
Genau. Ja, genau. Und also bei dieser Firma handelt es sich halt um ein Familienunternehmen und darum taucht auch relativ zeitig seine Schwester Carol, gespielt von Jennifer Aniston, auf. Und eröffnet ihm, ja, hier der Standort Chicago, wo wir uns befinden, der wird geschlossen und ja, tschüss, das war's. Und das kann Clay natürlich so nicht hinnehmen und plant gemeinsam mit seinem besten Freund und auch Angestellten, Josh, der von Jason Bateman gespielt wird, eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potenziellen Kunden zu beeindrucken, einen großen Deal an Land zu ziehen und somit die Arbeitsplätze aller seiner Mitarbeiter zu retten. Und natürlich halt auch den Standort zu sichern.
Was für ein
wie du es
halt
auch schon zusammengefasst hast, auf dieser Party eskaliert natürlich alles, was eskalieren kann. Und wir befinden uns dann relativ schnell im ultimativen Weihnachtsfeier-Chaos wieder.
Ich muss diesen Film sehen. Der TJ Miller, der ist so eine coole Socke bei Silicon Valley und bei Deadpool und so. Ich muss den einfach sehen. Und Jason Bateman, hey, Arrested Development und so. Deswegen im Original unbedingt, glaube ich. Hast du einen Original?
Der ist generell ziemlich gut besetzt, ne? Da ist ja auch Olivia Munn und so dabei.
Ja, absolut. Und also ist richtig gut besetzt. Und ja, also ich habe ihn leider, muss ich dazu sagen, halt in Deutsch gesehen in diesem Fall. Sonst wären die OV, nicht die OVs, die Pressevorführung meistens halt in OV gezeigt, aber der war halt auf Deutsch und darum ist er auch in meiner Wertung nicht ganz so gut weggekommen. Aber also, kurzum, also der Film macht Spaß, ist aber halt auch keine komödiantische Offenbarung, wie es zumindest für mich damals so der erste Hangover-Film war. Es ist eher so ein kindsköpfiger Humor und ja, die Charaktere ja, kommen schon relativ einfältig und klischeehaft daher, was aber so ins Gesamtbild passt. Und ja, und diese komplette Party, die wir da halt haben, die ist einfach nur Chaos und Irrsinn und entgleist halt auch total. Also was die halt auch da für, so für Gimmicks überall noch haben und was da überall passiert im Kopierraum. Und dann haben die halt so einen Eisspender, der, naja, egal, was halt ganz lustig ist. Und wie gesagt, er hat richtig witzige Szenen, bringt er halt mit. Und ich glaube, das ist immer so eine Frage von Erik. Er kommt größtenteils ohne Pipi-Kaka-Humor aus, was sehr, sehr wichtig ist, denke ich mal, für dich. Und was ich halt auch ja, sehr positiv fand. Und er ist natürlich auch an vielen Stellen politisch vollkommen inkorrekt, was sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich hatte halt so tatsächlich im Film den meisten Spaß halt mit der Rolle von Jennifer Aniston. Immer wenn sie halt aufgetaucht ist, sie ist halt so das komplette Gegenstück zu ihrem Bruder, also zu dem Clay. Sie ist halt quasi wie so ein Cringe und das ist halt schon so an sich richtig witzig, wie sie das macht. Und ich hatte dann so überlegt, okay, es ist ja schon so als Weihnachtsfilm gedacht, eine Weihnachtskomödie. Zwar halt der etwas härteren Art, aber kommt der Film so in mein Weihnachtsfilm-Repertoire? Und da habe ich eher so gesagt, so, ja, also sollte er mal im TV laufen, dann kann man den auch getrost gucken. Der macht Spaß, ist unterhaltsam, aber wahrscheinlich auch dann nur beim ersten Mal und die Witze zünden vielleicht dann auch beim zweiten Mal nicht mehr ganz so. Darum habe ich jetzt so abgewogen, also bei mir sind 6,5 von 10 Punkten. Er ist witzig, aber halt keine Offenbarung.
Aber ich muss ihn trotzdem sehen.
Ja, na klar, also vielleicht siehst du das ja auch anders, aber also der Trailer ist ja schon genial und die, Party an sich großartig.
Jetzt muss der Chris mal seine Beziehungen spielen lassen zu den Innenstadtkinos, dass wir den irgendwie nochmal in OV kriegen. wenn
ja,
die aber
der
noch,
lief ja im OV. Der
ja,
lief,
aber nur,
Originals lief er, ja,
der lief ja nur einmal und dann war das, glaube ich, an dem Tag, wo wir eh ins Stadion gegangen sind und das ist natürlich ungünstig. Also, wenn sie nochmal bringen, sie haben mindestens 2 Gäste. wenn ihr auch noch mitkommt, dann sind wir zu viert. Genau.
Also vielleicht hat das auch was an meiner Wertung getan, weil ich ihn jetzt nur auf Deutsch gesehen habe. Daher kommt er natürlich nicht ganz so witzig daher. Und gerade halt so ein englischer Film halt so mit der Sprache, die Wortspiele, das kommt dann nicht ganz so rüber. Man kann sich dann gelegentlich halt so sein Teil denken, aber genau, also darum von mir so 6,5. Ist okay, kann man gucken.
Wir haben ja einen Explicit Tag, deswegen kann man so sagen, wenn die dann im Englischen sagen, what the fuck, und im Deutschen, ach du Schande, das passt halt irgendwie nicht.
Funktioniert halt
konnte
nicht,
das
ne?
denn passieren?
Ich hau mich schon bei dieser einen Szene im Trailer weg, wo die in diesem Meetingraum sitzen und die sagt so, es gibt keine Party. Und hinten so der TJ Miller so, ja, ja, und dann Zwinger, Zwinger, ist immer so gegenseitig so, nein, nein, es wird keine Party geben. Ja, herrlich. Muss ich unbedingt sehen. Office Christmas Party. Chris ist ein Macho-Man, steht hier.
Ja, so in etwa. So in etwa steht das da. Das ist ein Film aus dem Jahre, jetzt muss ich überlegen, glaube 2015. Ja, 2015.
Ist der schon in Farbe? Oder ist
und der ist mit Christian Ulmen. Und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich habe so die Christian Ulmen-Wochen bei mir. Ich hatte ja letztens schon mal einen. Aber ich bin da vor diesem Film hängen geblieben, also lustigerweise wirklich davor hängen geblieben. Ich hab Sky laufen gehabt, war etwas frustriert und dann hat er angefangen, habe ich gedacht, ja, gucken wir es sich mal an und bin dann wirklich dran hängen geblieben. Es geht kurz gesagt um Daniel Hagenberger, also um Christian Ulmen. Daniel Hagenberger ist Werbetexter und relativ, ja, ein absolutes, also Mauerblümchen wäre noch zu nett gesagt, er ist einfach null Selbstbewusstsein, ganz alternativ erzogen worden und ja, also so, ich glaube, in der Schule würde man ihn einfach nur Opfer benennen. Ganz bös gesagt. Er ist so ein bisschen so ein bisschen lätschig alles und Und seine Kollegen ziehen ihn natürlich immer auf und das ist der Alltagstrott und Alltagsroutine. Und dann heißt es so, ja, hast du mal wieder eine Frau kennengelernt? Und er dann ganz stolz, ja, hat er. Und dann zeigt er ihnen ein Foto von Eileen, gespielt von Eileen Thesel. Und ich muss sagen, Eileen Thesel ist eine bewundernswerte junge Dame.
Woher kennt man die? Der Name sagt mir was.
Die kennt man aus Almania, da hat sie mitgespielt. Und Am Himmel der Tag hat sie mitgespielt.
Ach hier, drei Zimmer, Küche, Bad, hat man die in der Sneak gehabt. Weißt du noch, der Film mit den WGs, die da umziehen?
Warst du da auch dabei?
Ja, ich hab sie gerade bei IMDb geguckt hier. Ja. Genau. Ah, die war gut.
Ja, okay. Hm? Ja, genau, aber die ist ganz cool. Also die spielt auch wirklich zuckersüß, also richtig, richtig gut. Und ja, also sie lernt sich halt kennen im Urlaub quasi. Er macht so einen Single-Urlaub in einem Hotel und schafft es dann tatsächlich, sich irgendwie mit ihr anzufreunden. Und sie verlieben sich und alles wird toll. Und dann stellt sich halt eben heraus, gut, Eileen ist eine Türkin. Und jetzt kommt da dieser Deutsche. Und jedes Mal, wenn er irgendjemandem die Hand drückt, gibt es einen anderen Ausdruck wie, habe ich jetzt gerade mit einem Schwamm angefasst? Oder warum habe ich nasse Spaghetti in der Hand gehabt? Und lauter solche Sachen. Aber halt immer auf Türkisch. Und der Bruder Cem, gespielt von Dar Salim, frag mich jetzt bitte nicht, aus welchem Film man den kennt. Lamborg 2 spielt damit. Der kommt erst noch.
Nee, da frage ich dich nicht.
Honig im Kopf hat ein Kellner gespielt.
Den kenne ich nicht, da frage ich dich nicht.
Okay. Jedenfalls, der führt ihn dann so etwas in die Checker-Region ein und wie wird man ein richtig cooler türkischer Mann und so. Und dementsprechend macht halt der gute Christian Ulmen eine komplette Typveränderung durch. Er verwandelt sich vom sanftmütigen bisschen leicht vertrottelten Deutschen in den absoluten krassen Abchecker von Türkisch Abstammung und so. Was natürlich das Problem mit sich bringt, dass Eileen keinen Bock mehr auf ihn hat. Und ja, so entsteht eine Liebesdramaturgie ein wenig, wo er halt natürlich auch das Mädchen oder die Frau zurückgewinnen will und alles. Ist jetzt ein Film auch mal wieder wie beim letzten Mal mit dem Herrn Ulmen, wo ich auch schon gesagt habe, er schreit jetzt nicht vor Witz raus und es ist jetzt nicht so die Mega-Story und nicht wirklich was Neues, aber auch in dem Film gilt wieder unglaublich viel Charme drin. Unglaublich gut gespielt von Christian Ulmen, was ich halt auch eine sehr, sehr lustige Szene fand im Hotel. Da trifft er auf seine Ehefrau Colleen Ulmen-Fernandez und sie guckt ihn an, weil sie ihn irgendwie anrempelt oder so, und guckt ihn an und sagt, ah, welche hübsche Frau will schon was von einem Typen wie dir? Ja. Axel Stein spielt übrigens auch mit, das ist sein Kollege Uli, der ihn da auch so ein bisschen immer veräppelt und so. Also ganz, ganz cool. Wie gesagt, macht sehr viel Spaß im Endeffekt. Also es ist jetzt nicht so, dass er übermäßig witzig wäre, aber einfach wieder ein sehr, sehr charmanter Film mit einem sehr, sehr netten Twist in der Story drin dann am Ende oder halt mit einem Turn nochmal. Die Figuren sind glaubhaft und glaubwürdig, kommt auch wirklich rüber. Man erkennt die Typveränderung und ich fand ihn ganz gut. Also wie gesagt, ist jetzt nicht so der Film des Jahres oder dass man sagen kann, boah, statt Rogue One würde ich auf jeden Fall Macho Man sehen. Definitiv nicht, aber wenn man wirklich mal so ein bisschen Zeit hat und angenehm unterhalten werden möchte, dann schaut man sich Macho Man an.
Wo kommt das gerade? Ich suche es nämlich hier gerade.
Der läuft gerade auf Sky aktuell.
Auf Sky Cinema finde ich nämlich nicht.
Ja.
Okay, muss ich mal im Auge behalten. Nehme ich mir mal auf und dann. Klingt sehr interessant. Klingt, als könnte er mir gefallen.
Ja, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er mega lustig wäre oder mega bescheuert, sondern einfach super charmant, weil es irgendwo doch ein Stück weit glaubwürdig rüberkommt.
Ist jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit, kann man ja gerne mal solche charmanten Filme gucken. Dann.
Eben. Und wie gesagt, Christian Ulmen toll und Eileen Thesel super. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Film.
Okay, dann habe ich noch einen, nämlich wie heißt er? The Girl on the Train oder Girl on the Train. Regie hat Tate Taylor geführt, deswegen habe ich den eigentlich geschaut gehabt, weil der hat damals den Film The Help gemacht, 2011, der dann 2012 im Oscar-Rennen mit war, der mir eigentlich ganz gut gefallen hatte. Und in dem neuen Film spielt Emily Blunt die Hauptrolle und wie der Name schon sagt, wie vielleicht auch viele aus dem Trailer kennen, es geht um eine Frau, die mit dem Zug fährt und fährt regelmäßig mit dem Zug irgendwie Richtung, weiß nicht wo das ist, in welcher Ecke da, New Jersey oder irgendwas und fährt halt immer an einem Haus vorbei und sieht dort das Leben, was dort sich abspielt in dem Haus, um es mal vorsichtig zu sagen, muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich hier bestimmte Klippen nicht nehme. Sie sieht dann mal so eine Frau, sie sieht da so eine Familie und kann da auch so erkennen, dass da nicht alles in Ordnung ist bei dieser Familie. Soweit das, was man aus dem Trailer hört. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter, ohne dass ich jetzt nennenswert was wegspoilere, aber ich muss ganz einfach ein bisschen mehr sagen. Es ist so, die gute Frau Emily Blunt hat ein Alkoholproblem und es ist häufig so, dass sie bestimmte Sachen sich zusammenreimt, zusammenspinnt, sieht, die nicht da sind und gleichzeitig gibt es auch so eine gewisse Vorgeschichte, dass sie einfach manchmal plötzlich irgendwie so Blackouts hat und dann irgendwo wieder wach wird und erinnert sich dann nur so peu à peu oder irgendjemand sagt ihr, was passiert ist, aber sie kann nicht oder sie weiß dann auch nicht, ob das jetzt tatsächlich stimmt, was ihr derjenige oder diejenige gesagt hat, was sie in der Zwischenzeit getan haben soll. Und es passieren dann halt ein paar schlimme Dinge und sie weiß halt dann nicht, ob sie es wirklich gemacht hat oder nicht. Und wir erfahren immer mehr im Laufe des Films über die ganze Vorgeschichte, über das, was so tatsächlich passiert ist. Es gibt sehr viele Storylinien, die aufgemacht werden. Da gibt es eine Frau, dachte ich erst, das wäre... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, Hayley Bennett spielt die Rolle und die sieht ganz ähnlich aus wie die junge Frau hier von Tribute von Panem, ihr wisst, wen ich meine, und von Joy hier.
Jennifer Lawrence.
Genau, die sieht ja so ähnlich. Ich dachte, die wäre das. Also, weil das ist die Frau, die sie dann immer mal auf der Terrasse sieht von dem Haus, so erst von Weitem, so im Vorbeifahren. Und das sieht in dem Film, sieht die so ähnlich aus. Ich dachte erst, oh, ich wusste gar nicht, dass die Jennifer Lawrence da mitspielt. Und Luke Evans spielt auch noch mit. Und ja, Lisa Kudrow spielt noch mit. Die könnte man erkennen aus Friends zum Beispiel, aber die hat nur relativ kurze Auftritte. Es ist insgesamt wesentlich weniger, als ich erwartet hatte von dem Film. Es ist meines Erachtens ein unnötig verwirrender Film, der quasi nur das Mittel der Verwirrung hat, um irgendwie interessant zu sein. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Was ich sehr schade finde, weil die Schauspieler, die da eigentlich mitmachen und die Story selbst, wenn die ein bisschen geradliniger erzählt worden wäre und nicht so, oh, jetzt machen wir das aber mal ganz geheimnisvoll und jetzt erzählen wir den Teil aber erst später und das und so. Am Anfang saß ich da drin und ich war einfach nur total verwirrt, was ist jetzt da und was ist das? Und es war jetzt nicht so eine Verwirrung wie in anderen Filmen, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt hier geschickt gemacht und ich würde gern wissen, was da nun dahinter steckt, sondern es ist einfach nur, ach komm ey, jetzt nerv mich doch nicht, jetzt hör doch mal auf, hier noch irgendwie einen Bogen zu schlagen, jetzt hilf mir doch als Zuschauer mal, ich gehe doch schon in diesen Film rein und ich zeig doch schon guten Willen, jetzt komm mir doch auch mal ein bisschen entgegen und mach's nicht unnötig verwirrend. Und der Film hält das aber leider durch und auch die Auflösung am Schluss, die hat mich jetzt nicht so mitgerissen, dass ich gesagt hätte, oh wow, dafür das alles durchgestanden zu haben. Es war eher so, ja, okay, das habe ich mir irgendwie relativ am Anfang schon gedacht, aber dadurch, dass der Film hier noch zig Runden gedreht hat, dachte ich, es wird vielleicht doch was anderes. Also hatte ich mir wesentlich mehr erwartet. Ich weiß nicht, ihr habt das ja vielleicht auch diesen Buzz damals mitbekommen, als dieser Film kam, so, ja, boah, das ist jetzt das Ding, das muss man gesehen haben und hat ja auch irgendwelche Nominierungen für diverse Preise eingefahren und also Schauspielerpreise würde ich sagen, ja, könnte es sein, dass er da was abfängt oder bekommt, aber so vom Filmischen her und vom Drehbuch her fand ich den jetzt nicht überzeugend. Hat den, also Kate und Chris, ihr habt den ja, glaube ich, noch nicht gesehen. Luisa, hast du den gesehen?
Ich habe den nicht gesehen und bist du dir da sicher mit diesen Nominierungen und dem Buzz? Weil ich meine, der ist halt auch überall von den Kritiken richtig schlecht weggekommen. Also viele haben sich so auf den gefreut, weil es ja auch eine Romanvorlage gibt. Und die soll wohl halt richtig gut sein und der Film soll richtig schlecht umgesetzt sein. So zumindest das, was ich so vom Medienecho mitbekriegt habe.
Ja, sehe ich genauso. Nur Schlechtes gehört.
Ich gucke hier gerade bei IMDb, also nominiert. Screen Actors Guild Award, Hollywood Film Award hat es gewonnen. Dann People's Choice Award war es nominiert als Favorite Thriller Movie. Ja, weiß nicht, also auf Facebook kriegt man manchmal sowas mit oder wenn die Filmverleiher, die schreiben uns ja immer so E-Mails, da steht dann halt drin, habt ihr schon den und den Film gesehen, der hat die und die Nominierung bekommen und so. Also hat mich.
Okay, also beim Globes ist er jetzt nicht dabei. Das hat, kann ich dir
ja,
sagen.
Ja, das wundert mich nicht. Also ziemlich enttäuschend. Also, und da, vor allem, da geht er irgendwie fast 2 Stunden auch und so. Puh, weiß nicht. Da hätte ich mir, glaube ich, lieber Light angeguckt oder so als den. Ich sehe gerade eine IMDb 6,7. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht vorher mal hier reingeguckt. Also Girl on a Train, ich mach's kurz, war nicht so mein Fall und ich glaube, jetzt habe ich die IMDb-Wertung gesehen, ich gebe auch 6 Punkte oder so, mehr ist der nicht. Dann sind wir, denke ich mal, gut, Florence Foster Jenkins, willst du da, muss man da viel dazu sagen oder ist es das wert?
Kurz machen.
Oder ist es wert?
Aber vielleicht habe ich jetzt auch schon zu viel gesagt für heute, also ich kann auch weglassen, ist mir egal.
Kannst auch gerne nochmal wiederkommen, aber jetzt haben wir es einmal drin. Florence Foster Jenkins ist ja in den Kinocharts drin. Kannst du empfehlen?
Genau, und der läuft noch im Kino und danach bin ich ja verreist. Also wir hören uns ja frühestens im Januar, Februar wieder. Also stimmt. Von daher.
Wo geht's denn hin, Luise?
Ach, es geht über den großen Teich auf eine kleine Insel in Amerika.
Nach Mallorca, achso, nicht nach Mallorca.
Nicht nach Malle, nee. Ja. So, nee, nach Hawaii geht's und dann noch eine Woche nach Los Angeles, wenn die Golden Globes sind und ja, vielleicht kann ich da dann vom roten Teppich live berichten.
Da,
so mit
das müssen wir machen.
Ein Fernglas so aus 300 Metern Entfernung. Ich könnte gerade jemanden gesehen haben.
Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Also sieht man das dann bei dir, wo am besten Instagram folgt man dir oder?
Instagram werde ich, denke ich mal, das meiste posten. Also wenn man so Bilder und alles sehen möchte, dann bei mir auf Instagram.
Werde ich mal mit verlinken dann. So, jetzt mal zu Florence Foster Jenkins. Der ist mir wärmstens empfohlen worden von dem einen Herrn von Konstantin Film, die den ja auch hier in Deutschland im Verleih haben. Soll ziemlich gut sein.
Ja, dann kann ich dann jetzt auch schon vorab auf jeden Fall zustimmen. Und auch beide Hauptdarsteller auch für den Golden Globe nominiert, was mich aber nach Sehen des Films halt auch nicht gewundert hat, weil, aber warte, ich fange einfach von vorne an. Also bei Florence Foster Jenkins, bisschen holpriger Titel, handelt es sich halt um ein Biopic einer exzentrischen Persönlichkeit aus der New York der 40er Jahre. Und die gute Frau, sie verfolgt halt geradezu einen zwanghaften Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Und was sich in ihrem Kopf ganz, ganz toll anhört und wunderschön ist, klingt halt für alle anderen nur furchtbar und grauenhaft. Ich glaube, wenn ich anfangen würde, Opernsängerin zu werden, das klingt dann ungefähr ähnlich. Und ihr Ehemann, St. Clair Bayfield, gespielt von Hugh Grant, oh, ich muss vorne noch erwähnen, Florence Foster Jenkins, gespielt von der unglaublichen Meryl Streep. Aber zurück. Also, ihr Ehemann ist halt ein englischer Schauspieler von Adel und entschlossen, seiner Florence vor der Wahrheit zu schützen, was er auch relativ gut schafft. Aber sie beschließt dann irgendwann so, hoch, ich möchte jetzt ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall ausrichten und lade dazu alle möglichen Leute ein. Und das ist dann halt für ihn, also für die Rolle von Hugh Grant, halt eine absolute Herausforderung. Oh Gott, wie schützt er sie denn jetzt davor? Und also ganz kurz, Meryl Streep, Hugh Grant spielen hier ganz herausragend. Also ich frage mich immer wieder bei Meryl Streep, ich bin ein ganz großer Fan, wie man vielleicht auch raushört, was kann diese Frau eigentlich nicht spielen? Und beide für einen Golden Globe nominiert, absolut gerechtfertigt. Und ja, der Film ist einfach was fürs Herz. Und bringt halt diese Lebe-dein-Traum-Philosophie ganz deutlich rüber. Und ja, Kulissen, Ausstattung, Kostüme, ist halt alles detailverliebt, passt halt so wunderbar in diese Zeit. Und man fühlt sich direkt da hineinversetzt. Und ja, das Einzige, was ich dem Film vorwerfen würde, wäre halt, dass er keine Reibungspunkte hat. Er ist sehr linear erzählt und der Überraschungsmoment fehlt halt irgendwie. Aber es ist halt wirklich so ein Feel-Good-Film, was fürs Herz und ist für mich tatsächlich auch einer der, also im Sinne von schönsten Filme des Jahres geworden. Weil, ja, also Meryl Streep bringt das halt so schön rüber und wer jetzt so vor Weihnachten noch so die Chance hat, den Film zu gucken, der sollte das einfach machen. Also da macht man nichts verkehrt. Also kann ich wärmstens empfehlen. Der ist einfach schön fürs Herz und tolle Darsteller.
Quasi sowas wie Eddie the Eagle, aber mit Oper.
Genau, Eddie the Eagle nur mit Opa und halt Meryl Streep.
Und Hugh Grant.
Die ja per se sehr gut singen kann, was sie auch schon unter Beweis gestellt hat. Und dann halt diese schiefen Töne zu treffen, das muss man ja auch erstmal machen, wenn man eigentlich gut singen kann und das Ganze dann halt so in grauenhaft macht. Also das ist halt auch so in der Art sehr unterhaltsam und der Film macht einfach Spaß.
Cool, wunderbar. Also werden wir mal im Auge behalten. Ins Kino werde ich dafür nicht gehen, aber ich merke mir mal vor, wenn der nach einem Streaming-Dienst irgendwo kommt. So, oh, wir haben ja noch volles Programm hier. Gesehene Serien. Kate, was ist OA?
Das heißt The OA. Das ist eine neue Netflix-Serie, die kam jetzt am Freitag raus und was für ein Wunder, ich habe sie fertig geguckt. Es sind auch nur 8 Folgen. Eine Folge geht unterschiedlich lang von den Folgen. So grob eine Stunde meistens. Und das ist eine Serie, da darf man wirklich gar nicht so viel drüber berichten, weil sie ist extrem verstrickt, sie ist mysteriös, sie ist so ein bisschen Science-Fiction, sie ist so ein bisschen Drama, sie ist sehr philosophisch angehaucht. Das Grundthema ist, ein junges Mädchen verschwindet und kehrt 7 Jahre später zurück. Das Besondere dabei ist, das junge Mädchen war blind und als sie zurückkommt, kann sie sehen. Und dann ist die Frage, was war in diesen 7 Jahren? Was ist ihr passiert? Warum kann sie wieder sehen? Und sie ist auch, sie hat sich in der Persönlichkeit komplett verändert. Sie ist extrem philosophisch geworden und hat so einen Blick auf die Dinge, den sonst keiner hat und auch vom Gefühl her auch niemand versteht. Und man weiß nie so ganz genau, also sie findet dann so eine Gruppe bunt gewürfelter Menschen, mehr will ich dazu gar nicht sagen, denen sich so ihre Geschichte anvertraut. Und dann wird eben in den Episoden diese Geschichte erzählt, bildlich. Also sie erzählt es diesen 5 Personen und in dem Moment schwenkt die Kamera auf die damalige Zeit um, ne? Und auf das, was ihr passiert ist. Und es ist ganz schwer zu sagen, ob das alles so wirklich passiert ist, ob das wahr ist, ob das teilweise wahr ist, ob es komplett erlogen ist. Es macht teilweise keinen Sinn und dann macht es doch wieder Sinn. Und ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist sehr seltsam. Also ich glaube, das Wort seltsam trifft es. Also ich mag die Schauspielerin, das ist Britt Marling, kennt man so aus wie hieß denn der Film mit dem Beyond the Earth und irgendwie sowas. Da hat die mitgespielt und sie spielt diese Prairie Johnson unglaublich gut und sie vereint auch mehrere, vom Gefühl her so mehrere Persönlichkeiten in sich. Also sie gibt sich dann selber auch einen anderen Namen und zwar O.A., deswegen der Titel. Ich fand es richtig gut. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum. Einfach, das ist so mysteriös und so. Ich habe vorhin die letzte Folge geguckt und war mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt glauben soll und was nicht. Und das mochte ich. Das ist das, was ich an der Serie total mochte. Sie erklärt seltsame Dinge logisch, aber andererseits auch wieder unlogisch. Also, ich glaube, es versteht nur jemand, der die Serie komplett geguckt hat. Aber ich, von meiner Seite eine absolute Empfehlung. DOA. Angucken. Netflix.
Ich werde mal einen Blick drauf werfen. Übrigens, der Film, auf den du nicht gekommen bist, war dieses Another Earth, wo dann die zweite
Another
Erde...
Another Earth, genau, da hat sie mitgespielt. Ja.
Ich sehe gerade Jason Isaacs ist auch mit dabei. Cool. Ja. Gut besetzt.
Ja.
Ich
also es sind ein paar ziemlich gute Schauspieler dabei. Ja.
Mal einen Blick reinwerfen. Luisa, hast du schon
mal... Wundert mich, dass du davon noch nichts gesehen hast.
Unbedingt. Also sie steht eigentlich auf meiner Liste der Serien, die ich während des Fluges... Wir haben ja einen relativ langen Flug vor uns. Und ja, da kann man ja so eine Serie dann mal relativ schnell gucken. Und mit der Download-Funktion von Netflix ist das ja alles gar kein Problem.
Das finde ich super. Die ist in der Download-Funktion verfügbar. Sind ja nicht alle Serien downloadbar bei Netflix momentan.
Aber die Netflix Original sind, glaube ich, alle.
Alle, ja. Und das ist super. Ich habe die mir alle runtergeladen und daheim im Bett geguckt. An einem faulen Tag. Nee, und Wahnsinn, also total, also bitte nicht böse werden, aber das ist totaler Mindfuck. Es ist so, man weiß nicht, woran man ist und das ist richtig gut erzählt.
Das ist gut, also nicht so viel mehr erzählen.
Ja, mehr
darf
ich auch nicht mehr.
Nee, ich will es mir auf jeden Fall angucken, also bitte. Die Empfehlung nehme ich sehr gerne an.
The OA, ich werde das auch mal angucken, ja?
Ja.
Klingt sehr gut. Bei Games wollte ich nur kurz erwähnen, Super Mario Run, wer es von euch noch nicht hat, dann einfach mal runterladen. Ist ja kostenlos, zumindest die ersten 4 Welten. Da kann man mal testen, ob einem das gefällt. Ich werde mal in dem Beitrag meine Nummer veröffentlichen. Dann könnt ihr quasi mich adden, wenn ihr da wollt. Dann genau. Also wenn ihr Super Mario Run habt, dann wisst ihr, wie das geht. Dann schreibt einfach
mal. Ist aber auch nur für iOS, ne? Also
ja, zu Recht.
Für Android ist es noch nicht.
Zu Recht.
Naja.
Zu Recht erstmal nur auf guten Systemen hier verfügbar. Nee, Spaß beiseite. Wird bestimmt dann irgendwann noch kommen, aber ich glaube, dadurch, dass es ja in der Apple Keynote gezeigt wurde, dann wollen sie es erstmal noch nicht auf anderen. Wollen sie erstmal ein bisschen was Exklusives haben. Ja, macht viel Spaß, finde ich. Also bei den sonstigen Themen. Zum einen natürlich der Adventskalender läuft und läuft und läuft, macht da noch mit. Ich habe jetzt schon alle Beiträge fertig bis zum 24. Das heißt, kann jetzt nicht mehr sein, dass ich irgendwie noch, wenn wir jetzt einen Sneakfilm haben oder irgendwas, der jetzt noch, oder einen Film, der jetzt noch kommt, der kann nicht mehr teilnehmen, sondern ist alles schon fix und fertig. Und wir haben jetzt noch zwei Gewinnspiele in dieser Folge, die wir anstoßen müssen. Nämlich zum einen das Thema Star Wars. Ich habe von einem lieben Hörer, da darf ich nur den Nickname sagen, das ist nämlich der Lachsack aus Hannover, glaube ich, habe ich übelst viel Star Wars Merchandise bekommen, nämlich richtig coole Moleskine Notizbücher. Da ist vorne drauf, jetzt muss ich vorsichtig sagen, dass wir nicht spoilern hier, in Klammern Chris, da ist vorne drauf das, was wir im Film vermisst haben. Ganz am Anfang, das ist hier zu sehen. Und ja, genau, davon haben wir hier ein paar Stück da. Er hat auch noch irgendwelche, das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil es alles eingeschweißt, aber da sind Stifte drin, die offensichtlich genau zu diesen kleinen Notizbüchern gehören. Also die kann man dann irgendwo, denke ich mal, so dran machen und das passt dann ideal dazu. Und noch zwei größere Notizbücher, die sind dann so, ich würde sagen, A5 ungefähr. Also die anderen sind, glaube ich, A6, ja, ist die Hälfte, genau, die kleinen. Und dann noch so größere mit Pac-Man drauf. Ja, das werden wir hier auch gleich mit verlosen. Wir machen das so, wie sonst immer, hat das ja gut funktioniert mit den Kommentaren. Die Luisa hat vorhin eine gute Idee. Ihr sagt einfach, welcher Star Wars Film euch am besten gefallen hat und warum. Ja, schreibt einfach einen Kommentar und dann werden wir dann beim nächsten Mal jemand Gewinner auslosen von diesen wirklich schönen Dingern, die uns der Lachsack hier bereitgestellt hatte. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir haben noch was zu verlosen. Da ich ja durch die Weihnachtsfeiertage müssen wir halt sehen, wann wir überhaupt die nächste Sendung aufnehmen. Deswegen mache ich das heute schon. Und zwar, wir haben Freikarten bekommen vom Filmverleiher für den Film, jetzt nicht lachen, Achtung, hier Feuerwehrmann Sam, Achtung Außerirdische. Insgesamt 2, 4, 6 Stück. Also wir können 3x2 Freikarten verlosen. Dazu werde ich aber irgendwie einen kleinen Blog-Eintrag machen. Also das nicht als Kommentar, sonst vermischt sich das ja alles. Da mache ich einen kleinen Blog-Eintrag dazu, mache da ein schönes Bild rein und irgendwie so ein Kommentar, so ein spezielles Feld, wo man mitmachen kann, so ein Formularfeld. Genau. Ich denke mal, für Eltern ideal, der Film. Also Kinder gucken das total gerne. Mein Kleiner will da auch rein, aber ich darf ja selber nicht mitmachen. Da wäre ich dann bestimmt, Anfang des Jahres kommt der ja, im Januar, wäre ich dann bestimmt sowieso mal reingehen müssen. Jo, ist das was für euch? Feuerwehrmann Sam, Achtung Außerirdische, mal in die Runde gefragt.
Total.
Ja, ne?
Unbedingt.
Also ich habe Premieren gehabt, ich habe die Premiere um 0:01 besorgt.
Okay, nee.
Nein, vielleicht mal, wenn er irgendwie mal irgendwo läuft, dann kann man ja mal reinschalten, um mal zu wissen, was es genau ging. Aber Kino, also sind wir, glaube ich, noch.
Es geht um den Feuerwehrmann, das weiß ich jetzt schon.
Also gibt's eine, ja, und gibt's
es kommen, Achtung, Außerirdische.
Gibt es eine Serie dazu, ich glaube, auf Kika läuft die auch und ist schon ganz okay. Also es gibt ja viele von diesen Kinderserien, die kann man als Erwachsener nicht ertragen, weil es einfach total Blödsinn ist. Aber das ist eine schöne Serie, ist ganz cool gemacht, finde ich, also liebevoll produziert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, nicht ganz sicher, ist das jetzt Stop-Motion oder irgendwie sowas? Weiß nicht mehr. Hab lange nicht mehr mit reingeschaut, wenn er das geguckt hat. Also, das könnt ihr gewinnen. 3x2 Freikarten, also für 3 Familien jeweils 2 Freikarten. Schaut da mal in den Blog-Eintrag. Wenn ich den dann bereit habe, werde ich den auch mit verlinken unter diesem Beitrag hier. Luisa hat noch was. Ach, stimmt.
Ja, ich habe noch ein was, weil die netten Kollegen von Disney mich ja auch immer in die Pressevorführungen einladen und die haben darauf aufmerksam gemacht, dass im Disney Channel jetzt der, wie nennen sie es, ich weiß nicht, Disney-Legenden laufen. Das heißt, die bringen ganz alte Filme, was ja vielleicht auch für ja, die Hörer interessant ist, die noch an diesem IMDb-Spiel mitmachen, weil da sind ja manchmal auch so noch Filme dabei, die man noch nicht gesehen hat. Also gerade, ich gucke mal, was sie hier in den nächsten Wochen, also ab Januar läuft das, Hollywood-Legenden heißt das, nicht Disney, Hollywood-Legenden im Disney-Channel. Zum Beispiel Der Spion im Spitzenhöschen, Die oberen 10.000, Casablanca, aber halt auch Das verflixte siebte Jahr, also so eine, ja, Film-Hollywood-Klassiker halt so aus der goldenen Ära der 50er und dem New Hollywood der 70er Jahre. Und da macht jetzt Disney halt so eine Reihe und auch Frühstück bei Tiffany halt auch, dass man da halt so alte Filme vielleicht auch nochmal in der deutschen TV-Landschaft dann schön aufholen kann. Und wer da so Interesse hat, sollte halt den Disney-Channel auf jeden Fall mal ab Januar so im Auge behalten. Also ich selbst finde die Idee eigentlich richtig gut, dass man halt so auch nochmal alte Filme dann so zeigt und warum nicht? Also Hollywood-Legenden im Disney-Channel.
Jetzt gucke ich gerade mal. Also es läuft erst ab Januar, weil irgendwie hatte ich, glaube ich, bei Stephen Gatchen auf der Facebook-Seite gelesen, dass der da schon irgendwas moderiert, aber das war, glaube ich, irgendwas anderes, ne?
Na, Stephen moderiert da, glaube ich, immer so Disney Magic Moments. Das gucken wir am Montag immer, dann so mit den ganzen Animationsfilmen und sowas. Das ist sehr schön.
Ja, Montag sind wir entweder im Stadion oder in der Sneak.
Ja, ich sitze vorm Fernseher und gucke mir meinen lieben Steven an. Okay. Nee, aber das Ganze fängt am Sonntag, den 8.01. 20.15 Uhr an mit Spion im Spitzenhöschen. Also wenn ihr da Bock habt, so vor den Golden Globes müsste das ja sein. Also einfach noch den Filmklassiker gucken.
Das ist ein cooler Film übrigens. Also ich kenne den sogar. Mit Doris Day, glaube ich.
Ja, genau, also wirklich so diese alten Helden, die man halt manche auch wirklich nur vom Nahen kennt, weiß ich dann auch noch, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, genau hier Doris Day, Frank Sinatra, Humphrey Bogart, also so die ganz Großen des früheren Kinos kann man da gucken.
Gab's auch noch Die Katze auf dem heißen Blechdach, gab's auch noch so in dieser Region.
Ja, stimmt.
Ja, gute Empfehlung, wenn ich da eine gescheite Webseite finde, ich habe jetzt gerade mal, ich habe es gefunden, dann werde ich es mal mit, nee, das ist vom Kölner Newsjournal.de. Vielleicht gibt es vom Disney Channel selber eine Ankündigung, da werde ich das mal mit verlinken. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit. Hier war nochmal Feedback. Haben wir Feedback gehabt, außer den ganzen Kommentaren für die für das Gewinnspiel. Jetzt muss ich erstmal nach unten scrollen hier durch diese ganzen Fensterchen. Ah, es waren 6 Kommentare zu Nocturnal Animals, siehst du mal. Und der Thomas hat Bach in Brasil gesehen. Wunderbarer Film für Herz und Seele. Der zeigt, wie Musik öffnet und verbindet, bei dem das Lachen nicht zu kurz kommt. 9 von 10 Punkten gibt er. Die Steff hat noch ein bisschen gesagt, und zwar, sie hat Sully gesehen und die Meinungen gehen doch etwas auseinander. Sie fand das richtig, richtig gut. Ich habe ja doch ein bisschen kritisiert gehabt, dass mir da so das entscheidende Drama gefehlt hat und das fand sie gerade richtig gut. Könnt ihr euch mal den Kommentar durchlesen. Der Kürschat gibt Sully 7 von 10 Punkten. Ihn hat der Film stellenweise an Flight mit Denzel Washington erinnert, der ihm besser gefiel als Sully. Oh, da geht, ja, also da bin ich nicht der Meinung. Also mir hat Flight nicht so gut gefallen damals. Und er wollte nur wissen, wo er sich hinmelden muss wegen der Dragon Ball Blu-ray. Ja, Kürschat, ich habe dir eine E-Mail geschickt auf deine E-Mail-Adresse, aber irgendwie kam das nicht an. Melde dich doch einfach mal, also schick mal an mich, an erik@kinocast.net und dann gehen wir von da aus weiter. Dann schicke ich dir die zu. Liegt nämlich noch hier. Und der Thomas hat sich nochmal gemeldet, der hat Free State of Jones. War das der, den wir verlost haben? Hieß der so? Free? Ich dachte, der hieß nur Free State.
Weiß ich nicht mehr.
Den ihr gucken wolltet, dieses 2 Stunden Sklaverei-Drama hier.
Das wollte dann der Chris gucken.
Der hieß Free State of Jones.
Tatsächlich. Der Film war zäh mit vielen Klischees und eine oberflächliche Darstellung. Die Kulissen fand er authentisch. Aha. Es hat einen starken Beginn. Die Idee mit dem Sarg beim Leichengang fand er gut. Oh, scheiße, jetzt muss ich es doch mal gucken. Es interessiert mich jetzt, was damit für eine Idee. Aber er gibt 2,5 von 10 Punkten vielleicht. Ja, Thomas, schreib mir doch mal eine PN, was das ist mit dem Sarg bei Leichengang, da muss ich den Film nicht gucken. Naja, mal schauen. 2,5 von 10, da gucke ich mir, glaube ich, nicht das ganze Drama an. Naja, dann vielen Dank für eure Kommentare und habt ihr noch irgendwas?
Nö.
Dann gucke ich mal rein, was mittlerweile so bestellt worden ist. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass da nicht gerade, dass ich irgendjemand seine Weihnachtsgeschenke offenbare hier. Mal gucken.
Immer raus damit.
Immer raus damit. Also hast du nichts bestellt sozusagen.
Richtig.
Hier hat jemand ein DVB-T und T2 Receiver bestellt von Xoro. Ein T-Shirt. Was ist das? Oh. Aha. Ob ich das jetzt lieber nicht nennen? Ein T-Shirt, wo vorne drauf der DeLorean ist. Okay. Ein Buch, vegan-oriental, sinnliche orientalische Küche. Mhm. Ein Kaffeebecher, Emser, aha, fürs Auto oder so, schätze ich mal. Oder fürs Stadion, damit der Tee warm bleibt. Eine Star Wars-Logo-Tasse, da ist wahrscheinlich jemand im Star Wars-Fieber. Ein Raclette-Grill mit Naturgrillstein, da bereitet sich jemand auf Silvester vor, wahrscheinlich. Hier ist ein bisschen was mit Dr. Who, das lese ich mal nicht vor. Da habe ich Bedenken. Irgendwelche Damenohrringe von Fossil sehe ich hier. Star Wars Essstäbchen, das muss ich mir mal angucken. Ach, die sehen aus wie kleine Lichtschwerter als Essstäbchen für. Gehört bestimmt zu diesem veganen orientalen Dings hier. Ein Fahrradschloss und eine Calvin Klein Herrenuhr. Aha. Oh, die sieht nicht schlecht aus, ja? Okay, das war's. Vielen Dank an den oder die, die die Affiliate-Links genutzt haben, um hier diese Sachen bei Amazon zu bestellen. Alle anderen, ihr wisst ja, ihr könnt das auch weiter nutzen, jetzt gerade vor Weihnachten. Ich glaube, das kommt jetzt gerade noch so rechtzeitig an, wenn man dort was bestellt. Wenn euch noch irgendwas fehlt, nutzt die Affiliate-Links. Und wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, schreibt am besten einen Kommentar. Die werden zwar jetzt momentan nicht sofort freigeschaltet wegen diesem Adventskalender-Gewinnspiel, was läuft, aber wir lesen es auf jeden Fall. Oder nutzt die E-Mail-Adressen von uns. Luisa hat übrigens auch eine, ne? Luisa@kinocast.net. Könnt ihr auch genau nutzen. Die anderen kennt ihr ja, die habe ich schon genannt. Twitter@kinocast. Ansonsten, ich denke mal, wir werden uns nochmal wiederhören dieses Jahr. Ist ja irgendwie nächste Woche, ist ja zu unserem regulären Aufnahmezeitpunkt, ist in der Feiertage, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Also ich wünsche mal noch kein schönes neues Jahr. Auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Lasst euch reich beschenken. Das wünsche ich euch und vielen Dank an euch alle, Luise, Kate, Chris, fürs Mitmachen und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.
Schöne Weihnachten. Ciao.
Guten Weihnachten. Tschüss.
Ho, ho, ho.
Ciao.
Ho, ho, ho. Jetzt fehlt uns noch so eine Schelle.
Ho, 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 ho. Ho, ho, ho.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Jin, was auch immer ich mache, passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden?
Ich verstehe.
Willst du hier raus?
Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudrängen. Du könntest uns dabei helfen.
Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater?
Was soll das?
Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt.
Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden.
Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür?
Man verlangt nach unserem Codenamen.
Es ist Rogue. Rogue One.
Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich.
Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen.
Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark. Lasst 10 von uns wie 100 wirken.
Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht?
Rettet die Rebellion! Rettet den Traum!
Rogue One, a Star Wars Story.
Hätten wir noch ein Weihnachtslied singen sollen zum Abschluss?
Ich halte dich nicht auf. Nee, ich halte dich nicht
aber
auf.
Aber sing das bitte wie Forrest Whitaker.
Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich hänge all the way!
Kann mal bitte einer das Sunny-Zelt mit ein bisschen Sauerstoff bringen?
Die Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund.
Wollen wir starten? Seid ihr alle bitte mental mehr oder weniger? Also wir haben ja alle jetzt das Spiel geguckt, fast alle.
Ansonsten, ich hab's bis zum Schluss geguckt, jetzt die letzten 20 Minuten.
Ja, ist schön, wenn man völlig unemotional so eine Scheiße angucken kann.
Ja, lass mich doch
mal. Aber wir erzählen was von der Schwalbe von Timo Werner, dann geht's auch ab hier. da haben sie doch jetzt gerade dieses Video geteilt mit den zwei Volleyballerinnen, glaube ich, die sich da gegenseitig hier diese Nicht-Lachen-Challenge, kennt ihr das?
Ja.
Da war ein echt lustiger dabei. Irgendwie, was ist braun und klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Der war nicht so schlecht, fand ich. Also, wow. War natürlich eine Fülle.
Das ist das Niveau mit was ist schwarz und hängt an der Decke. Ne?
Was ist das?
Ein schlechter Elektriker.
Okay. An der Decke, okay.
Habt ihr den Witz gehört, den Chris Pratt erzählt hat? Bei wem war er? Bei Jimmy Fallon, glaube ich.
Nee.
Vom Peter und vom Dieter. Er hat gemeint, er kann Deutsch und hat einen deutschen Witz erzählt. Vom Peter und vom Dieter. Nein?
Oh Gott. Nein, habe ich nicht. Also, nein.
Also sinngemäß ging es ungefähr so. Der Peter sitzt mit seinem Onkel oder mit seinem Opa Dieter am Bauernhof und sie schauen runter ins Dorf und sagt der Dieter, hier, siehst du da drüben die Mauer, Peter, siehst du da drüben die Mauer? Und dann sagt der Peter, ja. Und dann sagt der Dieter, ja, die habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut, aber nennen Sie mich deswegen Mauer-Dieter? Nein. Und siehst du die Kirche da drüben? Ja, sehe ich. Ja, guck, die Kirche, die habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut. Und nennt mich jemand Kirchendieter? Nein, siehst du, nennt mich auch niemand. Und was hat er noch gebaut? Irgendwas hat er noch gebaut und nennen Sie mich deswegen so und so? Nein, natürlich nicht. Und so, ja, aber einmal.
Wow.
Ihr wolltet ihn hören.
Das machen wir nicht.
Aber erzählt Chris Pratt solche Witze.
Das machen wir nicht zum Outtake hier in die Weihnachtsfolge rein oder in die vorweihnachtliche Folge. Definitiv
sehr
nicht.
Besinnlich.
Oder ich mache dann einfach einen Piep über die Pointe, dass sich alle überlegen, scheiße, wie ging der jetzt?
Dann googeln alle das Chris Pratt Video.
Wahrscheinlich, aber da haben sie was zu tun jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja.